Zart und bitter.
Zart und bitter. Zart und bitter. Zart und bitter.
Hier ist Zart und bitter. Stefan und Micha.
Hallo.
Hi.
Ich habe bewusst das Hallöchen.
Ich merke es, finde ich gut. Ja.
Ja, bei Zart und Bitter und heute ist Crime Time.
Und die Seriosität ist jetzt wieder da, deswegen hast du auch ganz einfach nur Hallo gesagt.
Genau. Ja. Es wird ernst, es wird blutig.
Sind wir bei Crime schon seriös? Ne?
Nicht unbedingt. Je nachdem.
Halb seriös.
Es kommt immer auf die Situation drauf an.
Halb Wissen und halb seriös.
Würde ich sagen.
Ja. Weil wir machen das ja auch nur, um so ein bisschen auf der True Crime Welle mitzuschwimmen.
Nee, ja. Stimmt nicht. Naja, wir haben auch was zu erzählen teilweise. Ja,
wo wir zum ersten Mal unsere Crime-Story gemacht haben.
Wir haben ja teilweise auch selber Crimes erlebt. Und begangen.
Du.
Ja, also. Ja.
Du hast erlebt, ich habe begangen.
Genau.
Ja, du warst bei einigen schon dabei.
Genau, als Gerichtsreporter, ja. Aber den Crime-Fall, den ich heute mitgebracht habe, da war ich selber nicht als Gerichtsreporter dabei.
Gibt es da einen kleinen Spannungsbogen? Willst du da schon was?
Ich sag nur, er spielt in Amerika. Und kein Mensch kennt ihn.
Was kann das wohl sein?
Das ist,
Moment, kein Mensch kennt den und hier dieses Magazin, was da aufgeschlagen ist, das hat nichts mit dem Fall zu tun, oder?
Lass uns erstmal über deinen Fall reden.
Okay, fangen wir erstmal mit meinem an.
Ja.
Und ja, sollen wir da direkt einsteigen? Fühlst du dich denn schon bereit dafür?
Oder? Ja, oder willst du mir noch irgendwas sagen? Also vielleicht noch ganz kurz zu der Situation. Ich sitze hier auf einer Couch und neben mir liegt eine schwarze Katze.
Ja.
Hat das auch noch irgendwas mit Crime zu tun? Hast du das bewusst so eingefädelt?
Könnte das ein Omen sein?
Ja, schwarze Katzen bringen Unglück.
Es ist ein Kater, Stefan.
Ach so.
Der Kater heißt Merlin und es ist mein Haustier.
Ja.
Weil wir befinden uns hier in meinen Räumlichkeiten. Du bist quasi hier in meiner Hand.
Ja, und ich liebe Katzen und ich fühle mich da direkt wohler, wenn so eine süße Katze hier liegt. Darf ich die mal an?
Ja, streicheln? Kannst
du. Weil ich kenne das nur... Ich hatte den mal irgendwie, ich erinnere mich, ich habe den mal gestreichelt und dann hat er mich so derbe, krass gebissen.
Ja, das könnte jetzt auch wieder passieren, Stefan, weil du nicht hinguckst, wie er reagiert.
Okay.
Gib ihm doch mal das Mikro und lass ihn noch mal reinschnurren.
Ja, Moment mal. Ich versuche noch mal ganz kurz zu streicheln und das Mikro drunter zu halten. Warte mal. Ja, aber er schnurrt nicht, ne?
Nee.
Kommt das noch irgendwann?
Vielleicht.
Die hören sich doch dann immer an wie so kleine Motoren.
Vorsicht, Stefan.
Ich lasse da lieber die Finger von. Okay, komm. Sonst haben wir hier unser erstes Crime.
Körperverletzung, Sachenverbrechen.
Ja, definitiv. Steht im Strafgesetzbuch. Übrigens an der Stelle muss ich nochmal ganz klar sagen.
Ja. Verbrechen lohnt sich nicht.
Nein. Du hast ja hier einen Juristen immer dabei, ne?
Mhm.
Der das auch teilweise noch juristisch analysieren kann. Das ist ganz wichtig, auch für den Podcast.
Ja.
Dass die Leute auch wissen, hier sitzen wirklich kompetente Leute, die auch noch wirklich Wissen mitkriegen fürs Leben.
Also wir haben Diplom, wir haben Wikipedia, wir haben Stern Crime Magazin. Also was brauchen wir sonst noch, um einen True Crime Podcast zu machen? Wir haben alles, was es braucht.
Und einen bis unter die Zähne hochgebildeten Juristen, der noch die geballte Kompetenz hier mitgibt.
Also den ersten Fall, den ich dabei habe und den ich dir darbieten möchte. Und ich möchte dich entführen ins Jahr 1984.
Okay.
Das ist ein ganz besonderes Jahr, oder?
Ja. Warum? Also, 84? Sagt mir jetzt nichts.
Ja, also...
Weltmeisterschaft oder sowas.
Oh, war da was Fußballmäßiges?
Das war 86, ne?
86 war die Weltmeisterschaft in Mexiko, sind wir Zweiter geworden.
Ja.
Dann war 84... könnte die WM in Spanien gewesen sein.
Aber okay, interessiert keine Sache.
Oder die EM.
Ja.
Ja, das ist schon interessant.
Ja?
Das ist was für die Shownotes.
Okay.
Aber es geht nicht um Fußball. Nur ich finde das Jahr 1984, auch wegen diesem Roman, der zu dieser Zeit spielt.
Ach so, George Orwell, 1984.
Genau. Ja. Das ist immer ein schönes, also ich finde das ein ästhetisches Jahr, rein optisch. Und
mit diesem, ganz kurz nur, mit diesem, fällt mir jetzt gerade ein,
ja.
Ich will jetzt nicht ablenken von diesem Fall.
Doch, bitte lenk
ab. Aber fällt mir gerade ein, wo wir gerade über 1984 George Orwell reden, ich lese ja gerade die Steve Jobs Biografie Und
ja, seit einem halben Jahr liest du
ja,
die.
Ja, das stimmt.
Und du hast schon
Kapitel
3.
Das sind aber auch 800 Seiten oder so. Wo ich frage, wieso muss man 800 Seiten Steve Jobs Biografie schreiben? Reichen da nicht 300?
Wie dick wird deine Biografie, Stefan?
Ich werde auf jeden Fall niemals 800 Seiten, weil das ist auch Crime. Das ist Körperverletzung. Dieses Buch, ich meine, wer schafft denn ein Buch, das so dick ist, durchzulesen? Und ja, dann auch über ein Thema,
genau.
Steve Jobs. Okay, was ich nur sagen wollte, Steve Jobs hat ja damals den Mac rausgebracht, 1984.
Da kam der raus?
Da kam der Mac raus.
Also dann war das aber der spezielle, weil der erste Mac, der erschien auf jeden Fall schon vorher. Dann war das vielleicht der Power Mac oder der Mac 2 oder was auch immer.
Ja, oder nee, das war, ich glaube.
Macintosh, irgendwas.
Ja, dann war das der Mac 2 oder so. Ja. Kann auf jeden Fall der Entscheidende, der also alles revolutioniert hat. Mit dieser grafischen Oberfläche und so.
Ja. Die haben dann eine berühmte Werbung dafür gemacht, das
genau,
sozusagen. Ne?
Genau, das wollte ich erzählen. Der hat dann, der hat diese Präsentation gemacht von diesem Mac. Und diese Präsentation war, der hat das immer so ab. Als
wo würde, die Präsentation? Auf einer Messe?
Ja,
oder
auf so einer Messe, ja. Und das hat er so, so geil rübergebracht, als der hat das so inszeniert, als würde der jetzt die Welt verändern. Ja, und das war so sein Markenzeichen. Und ab da war ist ja auch, seitdem ist ja immer wenn ein neues Produkt von Apple rauskommt, wird das immer so abgefeiert, als würde jetzt irgendwie die Zukunft neu geschrieben werden. Mhm. Ne? Das kommt daher, weil der Steve Jobs das so drauf hatte, das so rüberzubringen.
Also gerade so zu Zeiten dann iPod, iPhone. Und
genau,
so weiter. Da war es ja dann auf die Spitze getrieben. Da wurde ja dann, hat der dann quasi vorgestellt, ey, den iPod Shuffle gibt es ja jetzt in rosa. Und alle sind ausgerastet.
Genau. Also ist ja so.
Ist jetzt auch nicht so die geile Botschaft.
Genau. Und Schlangen vor den Apple Shops. Ne?
Ja.
So,
ja.
Das ist halt, das kommt daher, weil diese ersten Präsentationen waren so abgefahren und daher, deshalb hat sich das etabliert. Aber was ich eigentlich erzählen wollte ist, dann haben die so einen Spot gemacht. Da sitzen so Menschen, so ferngesteuerte Menschen mit so leerem Blick, so blutleerem Blick, gucken so alle nach vorne und sind alle gleichgeschaltet. Ja, sind so einfach so Menschen, die so nicht selbstständig denken. Und dann kommt eine so eine Frau so durch die hindurch gelaufen mit so einem Hammer und auf dem T-Shirt steht irgendwie so Apple oder Macintosh oder so, ich weiß es auch nicht mehr so. Und diese Menschen gucken alle auf so einen Bildschirm. Und in dem Bildschirm labert so ein Typ, ja, ihr müsst mir alle folgen und ich bin der große Leader und so. Also 1984 mäßig.
Ja,
so
das Big ist Brother. Ja auch, das ist Big ja auch Brother. Diesem Film nachempfunden. Das ist diese Filmszene.
Genau.
Und von diesem Spot, den du da erwähnst, der lief am Super Bowl.
Genau, du weißt das ja alles. Ja, und dann läuft die halt da durch diese Leute durch und wirft so einen Hammer auf diesen Bildschirm und zerstört den Bildschirm. Und dann steht da noch so, ich krieg das jetzt auch nicht mehr zusammen, da steht da irgendwie so Leute.
Think different wahrscheinlich?
Genau, irgendwie denkt anders.
Ja.
Und dann 1984 wird nicht so werden wie 1984. Denn es gibt jetzt den Mac. Damit wollte der sagen, Leute, rennt nicht alle Microsoft und IBM hinterher, denn dann werdet ihr das wirklich 1984 kriegen, so wie es George Orwell gesagt hat, weil dann nämlich alles gleichgeschaltet ist. Und ihr müsst jetzt diesen geilen Newcomer, diesen Piratenunternehmen Apple, müsst ihr dieses Produkt abkaufen und dann seid ihr anders und dann wird auch die Zukunft nicht gleichgeschaltet und ihr werdet nicht alle von Big Brothers, weil das war ja so die Befürchtung auch so ein bisschen von den Leuten, dass nachher alle nur, es gibt nur eine Computerfirma, die alles steuert und dann sind irgendwann alle gleichgeschaltet. So, das wollte ich nur erzählen.
Herzlich willkommen bei Zart und Bitter, dem offiziellen Apple-Fan-Podcast. Werbefinanziert aus Cupertino kriegt Stefan hier Bitcoins, weil die wissen, dass unser Podcast so eine Reichweite hat. Die wollen unbedingt dich als Werbepartner haben und du hast das sehr gut platziert. Vielen Dank
dafür. Okay, pass auf, du wolltest was über das Jahr 1904 und das ist mir eingefallen. Übrigens, dieser Spot lief am Super Bowl, das stimmt, und der ist eingeschlagen wie eine Bombe. Da haben irgendwie so 9 Millionen Leute haben dazu geguckt, glaube ich, und haben diesen Spot gesehen. Und das ist dann
doch so viele, waren es doch so viele?
Ja,
es
waren viele.
Waren es nicht eher so 900 Millionen?
Ach so,
der Super Bowl ist doch weltweit, eine weltweite Übertragung.
Nee, 900 Millionen auf keinen Fall.
Das glaube ich schon.
Der Amerika hatte nur 250
Millionen. Ja, das kommt doch nicht nur in den USA, dieser Spot.
Ja, aber das kann nicht sein. So viele gucken das nicht im Fernsehen, glaube ich nicht.
Wir recherchieren.
Möchte ich nachrecherchieren. Das ist auch so ein Thema, was mir jetzt so spontan rauskam. Das habe ich jetzt nicht hier stehen.
Aber dafür sind wir doch, das zeichnet uns auch aus, Spontanität und Authentizität.
Absolut, aber wir wollten auch eigentlich über Crime reden, Micha. So, zurück zum Thema 1984.
Herzlich willkommen im 6. Crime Talk von Zart und Bitter. 20 Minuten sind vorbei und jetzt wird es langsam spannend. Okay. Also Steffen, ich möchte dich entführen in das Jahr 1984. Yeah. Wir befinden uns in einer kleinen Stadt im Sauerland und es ist der 24. Oktober 1984 und gegen 23 Uhr passiert Folgendes, weil es handelt sich um den sogenannten Jokzee-Fall. Mhm. Der Jokzee-Fall.
Yeah.
Und zwar sitzt Günther Stoll, ist so Mitte 30, sitzt abends zu Hause mit seiner Freundin oder Lebensgefährtin und er springt plötzlich auf und rennt quasi nervös in der Wohnung umher. Du kennst das selber von dir auch, aber jetzt passiert noch was anderes. Er hat quasi, murmelt er so vor sich hin, ja, die sind alle gegen mich, ich halte das nicht mehr aus, ich muss hier weg, ich habe Angst, die tun mir was an. Mhm. Und seine Freundin ist ganz besorgt und überrascht, was geht in dem vor. Mhm. Und dann beruhigt er sich wieder ein bisschen, setzt sich wieder hin und sagt dann plötzlich sowas wie, jetzt geht mir ein Licht auf, jetzt verstehe ich das Ganze. Und er nimmt sich einen Zettel und schreibt etwas auf und schreibt Buchstaben auf. Die Frau sagt das später aus. Er schreibt folgende Buchstaben auf. Warte, ich mach das mal gerade.
Ja.
Das schreibt er auf einen Zettel.
Jogitze.
Jokzee.
J-O-G.
Ja.
Und dann?
T-Z-E.
T-Z-E.
Genau, dazwischen kam noch so ein Strich.
Ach so, okay.
Später wussten die Ermittler nicht hundertprozentig.
Jokze.
Ja, später wussten die Ermittler nicht hundertprozentig, könnte das vielleicht auch eine 6 sein, statt eines Gs. Mhm. Aber dieser Zettel war erstmal unklar und ein Rätsel und blieb es auch. Und
aber bis jetzt ist hier noch kein Verbrechen passiert.
Jedenfalls hat er das dann aufgeschrieben, nachdem er gesagt hat, jetzt geht mir ein Licht auf. Mhm. Und hat dann aber das Haus verlassen, so gegen 23 Uhr. Nee, noch später, so gegen 0 Uhr.
Ja.
Und ist in seine Stammkneipe gegangen.
Ja.
In die Kneipe Papillon. Du weißt wahrscheinlich, was das heißt. Du bist ja
Papillon heißt Schmetterling.
Ja, genau. Ja. In diese Kneipe ist er gegangen und hat sich erstmal ein Bier bestellt.
Im Sauerland.
Im Sauerland, in einem kleinen Ort, hat er sich in seiner Stammkneipe ein Bier bestellt.
Ja.
Hat das Bier aber gar nicht getrunken. Bevor er das Bier getrunken hat, ist er schon umgekippt. Mhm. Nach hinten umgefallen und Bekannte haben ihn dann irgendwie aufgeholfen und er hat gesagt, ja, Entschuldigung, ich war gerade nicht bei mir. Mhm. Und ja, die haben sich dann auch gewundert, wieso, was ist mit dem los? Mhm. Dann hat er dann vielleicht das ein oder andere Bier dann noch getrunken und hat dann aber relativ früh schon seine Kneipe verlassen und ist gegen 1 Uhr bei einer Nachbarin in einem anderen Ort vor der Haustür erschienen und hat quasi die geweckt und hat Sturm geklingelt. Mhm. Und das war eine ältere Frau und hat sowas gesagt wie, es wird heute noch was ganz Schlimmes passieren. Mhm. Und ja, die konnte damit nicht viel anfangen. Die kannte den zwar auch, weil in den kleinen Orten kennt man sich. Und die meinte, ja, fahr doch zu deinen Eltern oder zu deiner Frau.
Ja.
Was willst du hier von mir jetzt mitten in der Nacht? Mhm. Und hat er gesagt, okay, dann fahre ich jetzt wieder. Mhm. Und ja, das war so gegen 1 Uhr.
Ja.
Und dann weiß man nicht, was in den nächsten 2 Stunden passiert ist. Mhm. Das nächste Mal findet sich die Spur erst wieder um 3 Uhr an der Autobahn. Ungefähr 100 Kilometer entfernt, irgendwie A45 in der Nähe von Hagen, haben 2 LKW-Fahrer einen verunfallten Golf gesehen. Sind an der Autobahn an dem Auto vorbeigefahren, haben gesehen, da steht ein Golf und da ist offenbar ein Unfall passiert. Und die beiden LKW-Fahrer haben auch ausgesagt, da lief auch einer um das Auto drumrum. Mhm. Ja, wir haben dann angehalten und weil es ja 1984, da konnte man ja auch schlecht mit dem Handy jemanden anrufen, gab es ja noch nicht.
Ja.
Funk hatten die bestimmt, aber es hieß jetzt, dass die an der Notrufsäule, an der Autobahn, an der Notrufsäule die Polizei gerufen haben und sind dann zu diesem Golf auch hingegangen, haben dann aber diese...
Wer die Polizei?
Nein, nein, erstmal die LKW-Fahrer.
Ach so, die LKW-Fahrer, ja. Okay.
Haben dann aber diesen Mann, der um das Auto rumgelaufen ist, nicht mehr angetroffen, ja. Aber Günther Stoll nackt im Auto, schwer verletzt. Haben dann noch mit dem gesprochen. Der hat gesagt, es waren 4 Männer im Auto. Und dann ist er dann auf dem Weg ins Krankenhaus, die Polizei und die Rettungskräfte waren dann da, auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben.
Okay. Also wir haben diese Situation zu Hause, dann in der Kneipe und dann
2 Stunden später.
2 Stunden später auf der Autobahn.
Genau. Am Standstreifen ein verunglückter Golf, ja. Sein Auto.
Genau. Und er liegt drin.
Nackt.
Nackt, schwer verletzt.
Ja. Und er sagt aus, es waren 4 Männer.
Ja. Das und die LKW-Fahrer haben noch gesehen, wie einer ums Auto gelaufen
ja.
ist.
Ja. Die haben gesehen, da ist ein Mann mit einem Mantel, der da irgendwie rum.
Ja.
Später,
ein Mann oder ja, 4 Männer?
Ein Mann haben die gesehen. Später ja. gab es auch andere Zeugen, die gesagt haben, ja, wir haben da irgendwo an der Autobahnauffahrt einen Anhalter gesehen.
Ja.
Vielleicht war dieser Anhalter dieser Mann, den auch die LKW-Fahrer gesehen haben.
Mhm.
Aber es bleibt rätselhaft, was dieser Herr Stoll gesagt hat, dass da 4 Männer waren. Und ja, man weiß bis heute nicht.
Das konnte der also noch sagen und dann ist er aber auf dem Weg.
Auf dem Weg ins Krankenhaus gestorben. Und die Ermittlungen haben dann erstmal ergeben, dass die Verletzungen, ja. an denen er auch gestorben ist,
ja.
die hatte er nicht durch den Unfall, der da in,
ja.
vor Ort war, sondern die sind vorher entstanden,
ja.
bei irgendwie einem anderen Unfall oder so.
Ja.
Und er muss wohl irgendwie, das ergeben die Verletzungsspuren, von einem Fahrzeug überfahren worden sein und wurde dann auf den Beifahrersitz seines Autos gesetzt
ja.
und bis zu dem Fundort ist dann dieses Auto auch gefahren und hatte wohl dann wieder einen Unfall gehabt, dass dieses Auto nicht mehr weiterfahren konnte und er war schon bei dem Unfall, wo er diese Verletzungen bekommen ja. hat, war er auch schon unbekleidet, das kann man feststellen und die Kleidung wurde auch nie wieder gefunden und die Beschädigungen, die an seinem Auto waren, selber, die sind da entstanden, wo das Auto dann auch gefunden wurde.
Mhm.
Also alles ganz, ganz komisch.
Okay.
Und die Fragen, die sich dann stellen, wo wurde er überfahren und von wem und warum war der nackt?
Ja, eben.
Was ist da passiert? Und es gibt Ermittlungen und Theorien und es ist aber unklar, was dann da passiert wird. Es wurde auch nie einer verhaftet. Es gab dann noch eine Aktenzeichen XY-Sendung dazu,
ja.
weil die Leute, die Ermittler haben gesagt, was weiß jemand was mit dieser Botschaft anzufangen?
Mhm.
Und das Komische ist auch, der Zettel ist abhanden gekommen. Die, ja. seine Frau sagt, hat ausgesagt, ja, ich habe den weggeschmissen.
Ja.
Aber es gab diesen Zettel und ich habe ihn gesehen.
Und die konnte sich an dieses Wort auch erinnern.
Ja.
Jokze.
Genau, an diese, das ist quasi einfach nur so eine Folge von Zeichen. Keine Ahnung, was. Es gibt das Wort in keiner Sprache. Das wurde wohl
kann das denn sein, dass der sich selbst diese Verletzungen zugefügt hat?
Könnte sein.
Ja. Weil der war ja wohl irgendwie auch wahnsinnig geworden, oder?
Ja.
Das spricht doch dafür, oder nicht?
Dass er da umgekippt ist in der Kneipe, dass er da gesagt hat, hier, ja, die sind hinter mir her.
Was hat denn die Frau dazu gesagt, dass der plötzlich aufspringt und so ein Wort aufschreibt?
Ja, gar nichts. Er hatte dann
hat die gesagt, ja, der war schon verrückt oder immer verrückt? Oder?
Nee, das war er wohl nicht.
Und hatte er irgendwie Schizophrenie, war er krank, war er irgendwas?
Das ist alles nicht bekannt.
Aber das hätte die Frau doch sagen können.
Ja, aber er war nicht in Behandlung oder so. Und er war auch nirgendwo bei Ärzten. Er war wohl ein bisschen sonderbar. Und das deutet ja auch darauf hin, wie er da zum Beispiel bei der Nachbarin geklingelt hat.
Ja, ja,
und gesagt hat, es wird etwas Furchtbares passieren.
Es wird was Furchtbares
passieren. Aber wusste er wirklich was?
Aber das ist schon irgendwie komisch, weil anscheinend wusste er ja doch was, weil es passierte dann ja auch was Furchtbares,
ja.
nämlich sein Tod.
Ja, und es gibt auch eine DNA-Spur in dem Auto, eine fremde DNA-Spur, die nicht zugewiesen werden konnte bis heute. Und die liegt immer noch in der Asservatenkammer. Und es war halt so, dass diese DNA-Spur, das gibt ja so, das ist 1984 gewesen, irgendwann wurde die auch wiedergefunden Da wird, was ist das hier nochmal für eine DNA, was ist das hier nochmal für eine Spur? Ja. Ach so, von irgendeinem alten Fall. Und jetzt wurde die erst wieder neu diesem Fall zugeordnet. Aber es gibt in keinen Datenbanken bisher einen Abgleich. Vielleicht findet sich da irgendwas.
Und also ist noch kein Treffer gefunden.
Nein, kein Treffer gefunden. Und
weil das passiert ja manchmal, ne? Weil diese DNA-Tests, die werden jetzt immer besser, immer genauer. Und es ist ja oft so, dass sie dann nochmal nach 10, 20 Jahren irgendwie so einen Gegenstand rausholen, die DNA-Spuren sich angucken und dann tatsächlich endlich einen Treffer finden.
Ja.
Also erst neulich war hier so ein Fall in Bonn, wo die dann plötzlich so einen Typen, der war schon fast, ich glaube, 17 Jahre, ist der unbehelligt seinem ganz normalen Job nachgegangen und hat Familie und so. Und dann haben die ihn nach 17 Jahren über eine DNA-Spur plötzlich erwischt, auf einer Fahrradtour angehalten, pass mal auf, Kollege, komm mal mit ins Polizeipräsidium, wir haben ja was für dich.
Und es ging auch um Mord?
Es ging um Mord, ja.
Also kein...
Der hatte damals als 16-Jähriger so eine Frau umgebracht.
So eine Frau? Was
ja, das ist jetzt, ich will jetzt nicht in einen anderen Fall einsteigen, ich kann dir das sonst nochmal genauer erzählen.
Also es ging um Mord.
Es ging um Mord, aber es wurde nie ein Treffer zu den DNA-Spuren gefunden und dann hatten sie durch diese neuen Techniken das rauszukommen.
Also kein Mörder, kein Verbrecher soll sich jemals sicher
in Sicherheit wägen, genau.
Und gerade ja, Mord verjährt ja auch nicht.
Ja, aber in dem Falle war es Körperverletzung mit Todesfolge und hätte er bei der Polizei nicht ausgesagt, sondern stattdessen gesagt, ich rufe erstmal meinen Anwalt an, hätte der Anwalt ihm gesagt, halt erstmal noch 2 Monate lang die Schnauze, dann wäre in den nächsten 2 Monaten der Fall nämlich verjährt gewesen.
Also gut ermittelt von der Polizei, kann man sagen.
Ja, und gut vor allen Dingen ins Verhör genommen, sodass er gestanden hat. Ja. Der hätte nämlich auch sagen können, ich sag nichts ohne meinen Anwalt. Und der Anwalt hätte dann gesagt, so, du hältst jetzt mal 2 Monate lang noch die Fresse. Und dann wäre der Fall nämlich verjährt gewesen.
Aber vielleicht hätte der...
Denn, solange nicht angeklagt wird, ich meine, das geht, glaube ich, erst mit der Anklage der Staatsanwaltschaft. Mhm. Erst dann tritt die Verjährungshemmung ein.
Aber vielleicht hätte auch der Anwalt gesagt, nee, erzähl das mal. Ist schon...
Nee, schon
gut, dass du das
erzählst. Nee, ich glaube, der hätte den rausgezögert und hätte gesagt, pass auf, wir kriegen dich hier so raus, dass du unbehelligt, weil das verjährt und dann bist, weil der Anwalt hätte dann natürlich sofort gewusst, dass das Körper vielleicht so eine Todesfolge ist.
Ja.
Ja, okay. Naja, zurück zum Fall. Ich will nicht ablenken.
Zurück zum Jokze-Fall.
Zum Jokze-Fall. Jetzt habe ich eine Frage.
Nein, erstmal musst du noch mal kurz zuhören. Die Frage musst du im Hinterkopf behalten. Es gab dann auch eine Aktenzeichen XY-Sendung dazu, wo dann halt auch aufgerufen wurde, liebe Zuschauer, wisst ihr irgendwas vielleicht mit dieser Zeichenfolge, mit diesem komischen Wort anzufangen? Wir haben zwar selber recherchiert, aber es gibt keine Sprache, wo es dieses Wort gibt.
Ja.
Und ein paar Leute haben sich gemeldet und es melden sich auch immer mal wieder bei der Polizei welche, die sagen, ich habe das Jokze-Rätsel gelöst.
Mhm.
Und damals gab es aber auch welche, die gesagt haben, ja, wenn das kein G wäre oder sondern eine 6, dann wäre das ein rumänisches Funkcode-Zeichen.
Ja.
Also damals gab es ja noch CB-Funk und Amateurfunk und so. Und das war wohl ein Rufzeichen für rumänische Funker und da gab es aber dann keine weitere Erkenntnis, also kann man davon ausgehen, dass das eine Sackgasse war, diese Spur. Und ja, mittlerweile weiß die Polizei auch gar nicht mehr, gab es diese Notiz überhaupt oder hatte die was anderes zu bedeuten? Hat die Frau da eine verzerrte Erinnerung?
Ja, aber warum soll die was Falsches sagen?
Ja, weil die den Zettel weggeschmissen hat, weil das über so viele Jahre vielleicht hat die einfach richtig wiedergegeben.
Ja, nur ich verstehe eine Sache nicht. Wieso wirft die einen so wichtigen Zettel weg, wenn an derselben Nacht ihr Mann umgebracht wird?
Sie kam auch erst ein halbes Jahr später zur Polizei und hat gesagt, ja, der hat da sowas aufgeschrieben, kurz bevor er gefahren ist.
Das ist ja echt schön.
6 Monate hat das gedauert und den Zettel gab es nicht mehr.
Das ist ja echt.
Also die Spur ist mit Vorsicht zu genießen. Und es gibt eine Theorie, die ist aber jetzt keine offizielle Ermittlungstheorie. Da haben die vielleicht auch schon mal daran gedacht. Aber ich hatte das in meiner Recherchetätigkeit gelesen.
Ja.
Und ich fand es irgendwie plausibel, dass er quasi offenbar Wahnvorstellungen hatte, unbegründete Wahnvorstellungen. Und dass er sich selbst entkleidet hat und im Verfolgungswahn auf die Straße gelaufen ist und von einem Auto angefahren wurde,
ja,
von einem unbekannten Auto, wo ja, dieser Mann mit diesem Mantel drin saß.
Ja.
Und das Auto von dem Günther war dann auch noch irgendwie in der Nähe und er hat ihn dann in das Auto von dem Günther gesetzt und ist dann selber mit dem Auto gefahren, weil das Auto, mit dem er ihn angefahren hat, nicht mehr bewegt werden konnte. Aber wo ist das jetzt? Das ist ja auch,
ja, eben,
auch schwierig. Ist doch
totaler Quatsch.
Ja.
Vor allen Dingen,
warum hat er den in das andere Auto?
Ja, und warum gesetzt? Soll der den, wenn er den anfährt,
vielleicht, dann, weil
dann
er getrunken meldet
er,
hat?
Dann, ach, unwahrscheinlich.
Also
wenn ich, ja, wenn ein nackter Mann vor mein Auto rennt und ich fahre den an, dann würde ich die Polizei rufen.
Vielleicht ist der von seiner Geliebten gerade war er unterwegs. Es gibt so viele Sachen, wo man sagt, ich rufe jetzt nicht die Polizei,
okay, aber jetzt
sonst
mal,
bin ich selber dran.
Okay, aber jetzt werde ich schon noch eine Auflösung.
Es gibt keine Auflösung. Der Fall ist ungeklärt bis heute.
Aber das ist ungewöhnlich, weil die meisten Fälle klären sich auf.
Ja,
das ist sehr ungewöhnlich. Sich auf,
aber der nicht.
Aber der ist so absurd, der Fall.
Der ist absurd.
Der liegt da nackt im Auto und ist verletzt und ja, die Frau erzählt nicht, dass der irgendwie Wahnvorstellungen hatte. Also irgendwie ist das alles komisch.
Man kann auch, das ist immer noch bekannt als das Jokzee-Rätsel oder als das Autobahn-Mysterium oder so.
Mhm.
Ja.
Mhm. Und warum ist in der Kneipe umgefallen?
Ja, keine Ahnung.
Hat das was mit dem Fall zu tun?
Ja, das war ja 2 Stunden vorher. Er ist ja, nachdem er zu Hause war und so ein bisschen ausgeflippt ist,
ja,
in die Kneipe gegangen, um Bier zu trinken.
Ein Bier oder 20?
Nee, er hat irgendwie gar nichts getrunken. Der hat ein Bier bestellt. Und bevor er es getrunken hat, ist er umgefallen. Ob er danach noch eins getrunken hat, weiß ich nicht. Aber er hat dann relativ schnell die Kneipe verlassen.
Irgendwie finde ich das alles komisch. War der in einem Milieu unterwegs? Hatte der Feinde? Hatte der Leute, die was von ihm wollten?
Man hat recherchiert, dass er wohl irgendwie mal ein paar Mal in Holland war, um Drogen zu kaufen. Aber alles harmlos. Ist alles ins Leere gelaufen. Die ganze
Und angenommen, es gab diese 4 Leute, von denen er geredet hätte.
Ja. Wieso sollten die den?
Geredet hatte.
Ja. Hatte auch keine Spielschulden oder sowas? Ja,
also irgendwie.
Wir bleiben da dran. Wenn wir was
wir
dazu
dran.
Hören,
okay,
werden wir es berichten.
Ich bin aber jetzt ein bisschen enttäuscht, weil ich die Auflösung will.
Es gibt keine Auflösung. Findest du das jetzt enttäuschend?
Ja.
Aber ich habe das doch gut rübergebracht.
Absolut. Super, super. Es ist wirklich auch echt spannend erzählt. Aber ich finde das so ein bisschen
unbefriedigend.
Unbefriedigend, ja.
Ah, dann wird dir mein zweiter Fall noch viel besser gefallen, glaube ich.
Weil er noch unbefriedigender
ist. Weil er noch viel unbefriedigender ist. Okay. Aber wir werden als kleine Pause erstmal ein Lied einbringen.
Ja.
Von dir vielleicht oder von mir, ist mir egal.
Gerne von mir. Und zwar habe ich ein Lied vorbereitet.
Du hast ein Lied vorbereitet?
Ja, also.
Mit Gitarre?
Und nein, ich habe es natürlich.
Cello.
Habe ich mir überlegt, dass ich
das. Du hast ein Lied runtergeladen, das möchtest du jetzt spielen.
Genau, und zwar ist das ein Lied, was du sicherlich schon ein paar Mal gehört hast, vielleicht sogar im Radio, aber es ist trotzdem eigentlich eher. Es gehört jetzt nicht in diese typische Rotation rein, ja?
Okay.
Rotation ist der Begriff, ne?
Ja, das, was ständig läuft.
Das sind diese irgendwie 600 Lieder, oder 700 Lieder, die ganze Zeit geschaffelt werden im Radio und die rauf und runter rennen. Da laufen ja immer dieselben Lieder.
Haben wir ja schon alle gemerkt. Ich hätte jetzt eher gedacht, es wären so 17 Lieder und nicht 700.
Nee, das sind so das kommt einem vor wie 20 Lieder, du hast recht.
Ja.
Es sind aber de facto, glaube ich, so 800 bis 1000 Lieder.
Da ist aber auch
mal
sowas
drin. Aber es sind immer dieselben.
Tina Turner.
Genau, es sind immer dieselben und ein paar werden dann immer.
Welches Lied von Tina Turner ist das immer, was läuft?
Ja, weiß ich nicht.
You don't need another. We don't need another.
Genau,
hero.
You don't need another. Oder welches Lied ist immer. Ich weiß nicht, Guns N' Roses hat, glaube ich, was weiß ich, mindestens 100 Lieder gemacht oder so. Und es gibt immer nur ein Lied, was im Radio läuft.
Schätze mal Sweet Child O' Mine?
Nein.
Nicht?
November Rain.
Okay.
Ja. Es gibt auch nur ein Lied von. Es gibt 100 Lieder von AC/DC und es gibt ein Lied von AC/DC, was immer nur im Radio läuft. Also.
Es ist Highway to Hell?
Genau.
Ja. Das ist eigentlich ein Fluch, dieses Lied.
Es ist furchtbar, ja, und dann, ich habe dann, ich meine, ich arbeite ja in der Branche und ich habe dann mal mit so einem Musikredakteur geredet und meinte so, wieso, ey, nimm doch mal ein anderes Lied. Wieso probiert ihr es nicht einfach mal, ja, die Leute werden dich küssen, weil die einfach das nicht mehr ertragen können, immer dasselbe zu hören. Und dann meinte der so, nee, wir haben alles ausprobiert, wir haben alle Lieder gespielt,
ja,
uns nervt es auch. Wir können es auch nicht mehr ertragen. Ja, aber wir haben alles ausprobiert. Es funktioniert nicht.
Die Leute beschweren sich, wenn nicht November Rain kommt, oder?
Ja, die Leute wollen Lieder, wie man es so schön sagt, zum Mitsingen. Mhm. Ja. Oder auch schön, was essen die Leute, wenn sie ins Restaurant gehen? In der Regel, was bestellen sie sich? Schnitzelpommes. Also kriegen die Leute Schnitzelpommes.
In was für einem Restaurant?
So sagen das. So sagen das diese Radiomacher.
Es geht aber jetzt eher um eine Kantine.
Aber wir reden ja um die Masse. Du willst ja immer so viele Leute wie möglich
erreichen. Aber Kantine?
Also die Leute wollen Schnitzelpommes und sie kriegen
Schnitzelpommes. Ja, ist ja gut, Stefan. Reg dich an.
Ja, es ist ja nicht mein System, das System, was ich mir ausgedacht habe.
Ich
finde es ja auch doof.
Ich gehe ja auch gerne in eine Kantine. Ich arbeite ja, in einem Konzern, wo es eine große Kantine gibt. Und die lange Schlange, ja, die ist bei donnerstags bei der Currywurst oder montags bei dem, bei dem Zigeunerschnitzel oder Cordon Bleu, sagen wir mal Cordon Bleu. Das würde ich vielleicht mir sogar auch holen.
Genau.
Aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest November Rain ankündigen. Ich bin gespannt.
Nein, ich wollte nicht November Rain ankündigen, sondern ich wollte das Lied ankündigen. Das heißt Three Nights und ist von Dominic Fike. Es kommt dir wahrscheinlich irgendwie bekannt vor, aber trotzdem ist es unbekannt.
Ich
es läuft extrem selten. Es ist aber ein guter Song, der hat einen total, finde ich, eine geile Stimmung und der Typ ist so ein halber Knacki, der Musik macht, so ein Rapper, der auch schon mit
einem... Ist nicht jeder Musiker ein halber Knacki?
Nee, es gibt ja so Strebermusiker.
Max Giesinger ist auch ein halber Knacki.
Nee, Max Giesinger ist ein halber Strebi. Yeah. Und das ist so einer, der auch mit einem halben Bein im Knast steht und der macht trotzdem extrem geile Mucke und da hören wir einfach mal rein.
Zart und bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack.
Ja, wir sind zurück in unserer Crime-Sendung. Jetzt ist Stefan dran und trägt einen Fall vor. Und ich habe mir hier eine kleine Tüte Chips geholt. Und ich habe mir hier ein Craft-Bier Chaiselong. Ja. Was heißt Chaiselong?
Chaiselong heißt eigentlich langer Stuhl. Hä? Ja, ist französisch. Chaiselong.
Ach so.
Ich glaube, das ist so ein bequemer Stuhl. Oder
ja,
so.
Das ist was zum Halbliegen. Das ist eher Liegen als
Sitzen. Ja, das kann sein.
Also ist eher ein Sessel.
Das ist ein Craft-Bier.
Ja, aber das ist so geschrieben, so kölschmäßig.
Chaiselong. Ja, das ist ein Bonner Craft-Bier. Es gibt an die 16, es gibt einen Craft-Bier-Laden in der Altstadt. Und der meinte, es gibt an die 16 so kleine Brauereien, die so, weißt du, so in einem ganz kleinen Stil brauen.
Brown.
Bist du brown, hast du frown.
Also ich muss sagen, ich mag überhaupt kein Craftbier. Das ist mir immer zu hopfig und zu gewollt.
Aber es ist total angesagt.
Ich mag Fernsehbier, Heineken, Bitburger.
Diese Massenplürre oder was?
Genau. Aber ich mag jetzt keinen Krombacher oder sowas. Und auch keinen Warsteiner.
Aber probier doch mal, ist das nicht schlecht?
Weil
das ist jetzt so ein Riesentrend, dass alle Craftbier trinken. Ich finde das eigentlich ganz gut, dass die großen etablierten Firmen.
Also es schäumt schon mal wie die Hölle.
Ja.
Und es schmeckt mir viel zu süß.
Mm.
Warum ist das immer so süß, Craftbier?
Naja, und es ist vor allen Dingen immer viel zu viel Alkohol drin.
Echt?
Immer so 8% oder so. Also nach einer Flasche bin ich immer
zu. Ja, das ist ja auch Starkbier, steht ja drauf. 7% hat das.
Okay, pass auf. Meine Crime Story.
Ich mache erst noch hier meine kleine Tüte Chips auf. Warte.
Okay, ich kann ja schon mal anfangen, ja? Muss das jetzt so laut sein, dass die Hörer wissen, dass du auch wirklich Chips isst? Muss das so sein, ja? Musst du das so demonstrativ machen, Micha?
Ich halte das Mikro gleich weg.
Okay. Also meine Crime Story spielt in Ohio, in Amerika, im Jahre 2011.
Hattest du nicht mal ein Lied mit Ohio?
Ja. Das stimmt.
Kommt das Lied da vor?
Es gibt ein Born in Ohio, Ohio, Ohio.
Ja, das ist auch ein Verbrechen, dieser Song.
Auf jeden Fall. Nein, der war gut.
Okay.
Ist ein guter Song, kann man sogar noch im Internet anhören.
Ja?
Es gibt ein Born in Ohio, ja.
Sollen wir das
kann ich wärmstens empfehlen.
Verlinken oder so?
Nein, machen wir nicht.
Okay.
Der Song spielt in Ohio und das Verbrechen spielt in Ohio. Und Folgendes ist passiert.
Fängt schon lustig an.
Folgendes ist passiert. Scott Davis ist weißer, 48 Jahre alt. Und man könnte sagen, in seinem Leben läuft es nicht besonders gut.
Also ich habe, wo ich mal von meinem Crime erzählt habe, habe ich nicht erzählt, dass Günther...
Weiß war.
Genau.
Das stimmt, aber das spielt hier eine Rolle.
Okay.
Ja, das erzähle ich nachher auch noch, warum. Ja, und zwar, man könnte sagen, bei ihm läuft es nicht so. Seine Frau hat ihn gerade verlassen. Er wollte eigentlich immer so das klassische Leben mit Haus bauen, Kinder haben und in dem Alter von 48, in dem Alter ist er jetzt, wollte er das alles haben. Stattdessen, seine Frau verlässt ihn, Kind hat nicht geklappt und er verliert seinen Job, ist er arbeitslos. Läuft nicht so gut und er will raus aus dieser Situation. Und es ist so ein kauziger Typ, ja, so ein bisschen, geht das auch ein bisschen leiser, Micha? Er ist so ein kauziger Typ mit so einem Vollbart, so ein bisschen, so vom Typ her so ein bisschen wie du, wenn ich mir hier dieses Bild angucke, ich habe hier so ein Bild. Hey. Und er findet dann, also er lässt sich überreden, guck doch mal im Internet nach Jobs und so. Und im Internet, das war 2011 gab es schon.
Ach so, ein aktueller Fall,
ja, ja.
Relativ aktuell.
Und er guckt dann, er ist so ein bisschen aus der Zeit gefallen, meinte, ich gehe in Internet surfen, sowas mache ich nicht. Aber er geht dann ins Internet und findet tatsächlich ein Jobangebot, wo es heißt, wir suchen einen, der auf unsere 278 Hektar große Farm aufpasst, ein bisschen Kühe füttert, $300 pro Woche und du kannst so dieses, weißt du, dieses einsame Leben in der Wildnis leben, auf eine Farm aufpassen, so dieser amerikanische Traum so ein bisschen, ne? Und das ist genau das, was ihn anspricht und er sagt, das will ich machen. Ruft diesen Typen an, Jack heißt er, der ihm diesen Job anbietet und sagt, und er klappert noch so ein paar Fakten ab, so, ja, was ist er denn für ein Typ und kann man sich auf dich verlassen und hast du Familie und so? Und er so, nein, ich habe alle haben mich verlassen, ich bin ganz alleine und bin sofort bereit, rüberzukommen und pack hier noch meine Harley-Davidson ein in den Trailer und komm dann rüber.
Klingt so ein bisschen wie das Shining Hotel.
Ja, pass auf.
Um in den Wintermonaten auf das Hotel. Das hieß übrigens, das war das Outlook Hotel.
Aha,
ja.
Ehrlich?
Im Film Shining.
Also oder? Das gibt's echt, das Hotel, oder was?
Nein, aber im Film hieß das so. Mhm. Aber doch, das Hotel gab's auch wirklich. Das war jetzt keine Kulisse, das war ein wirkliches Hotel. Das hieß aber irgendwie anders in Wirklichkeit.
Okay.
Würde ich gerne nochmal mit dir gucken in so einem Filmabend.
Okay, können wir nochmal machen. Ja. Ist auch so ein bisschen kultig, der Film. Ne?
Ja.
Okay. Ja, und er packt dann seine Sachen und fährt mit dem Trailer dahin. Und dann trifft er sich
mit einem Wohnwagen.
Genau, der so ein Wohnwagen, wo er seine Harley da reinpackt und so ein paar seiner Sachen.
Die
er
Wohnmobil hat. Wahrscheinlich.
Nee, er hat ein Auto mit einem Trailer oder so. Glaube ich.
Was ist denn ein Trailer?
Ein Trailer ist ein Anhänger.
Ist das ein Anhänger?
Ja, Trailer ist ein Anhänger.
Okay, ich dachte jetzt, das wäre ein Wohnmobil.
Nee, Trailer ist ein Anhänger.
Okay.
Und er hat wahrscheinlich ein Pickup und hinten hängt er seinen Anhänger. Ist aber auch irrelevant.
Ja, aber okay. Ich möchte schon genau wissen. Ist das ein Wohnmobil oder
okay.
Ein Wohnpark? Ich finde ja Wohnmobil viel besser.
Sollen wir über Wohnmobile reden? Komm, lass mal bei Steve Jobs und
und sein Wohnmobil reden. Ja. Hatte der eins?
Okay. Nee. Der war total der hatte gar nichts. Nichts, der hat noch nicht mal Möbel.
Der hatte nur Reichtum.
Nee, der hatte ein Haus, da stand kein einziger Stuhl drin, nichts.
Wie in einem Apple-Shop.
Ja, genau.
Steht ja auch nichts.
Ja, drin. Ja, deshalb sind die Apple-Shops auch so.
Und was ist, wenn man da in den Besuchen kommt? Wo soll ich mich jetzt, soll ich hier stehen?
Hocken? Ja, der hatte so Kissen, da musste man sich im Lotus-Sitz draufsetzen.
Beim Lotus-Sitz?
Der war ja so ein Buddhist, der hat immer so meditiert und so.
Lotus-Sitz kriege ich nicht hin und okay. Schneidersitz finde ich auch unangenehm.
Ja, das war ein ganz schwieriger Typ, der Steve Jobs. Aber ich will jetzt nicht wieder abschweifen.
Ach, ich dachte, geht's noch weiter.
Ja, natürlich. So, und er fährt mit seinem Trailer dahin und trifft diesen Jack. Das ist der Typ, der ihm so diesen Job angeht. Das ist so ein 50-jähriger Typ. Und der sagt, pass auf, wir gehen jetzt hier erstmal in diesen Diner und essen erstmal ein paar Hamburger und so. Und dann setzen sich da hin und dann quetscht ihn nochmal so ein bisschen aus. Ja, bist du denn bereit dafür, da auf der Farm zu leben und so ein bisschen einsam und so? Und dieser Scott Davis, der diesen Job annehmen will, der ist total euphorisch und freut sich schon total auf dieses, dass er endlich aus dieser Situation rauskommt und diesen amerikanischen Traum quasi leben kann. Und dann essen die da so ein paar Hamburger und so in diesem Restaurant und dann nimmt er ihn mit.
Moment mal.
Ja.
Auf eine Farm aufpassen ist der amerikanische Traum.
Ja, dieses Cowboy-Leben, weißt du, so irgendwo, er meint auch so, du lebst dann da irgendwo in so einem Wohnmobil, das stellen wir dir zur Verfügung.
Jetzt doch ein Wohnmobil.
Das stellen wir dir zur Verfügung in so einem Wohnmobil und da musst du leben und dann musst du da in der Einsamkeit leben.
Dann hätte er seinen Trailer zu Hause lassen können.
Den Trailer braucht er aber, um seine ganzen Sachen mit dahin zu bringen. So, das ist übrigens auch wichtig.
Ah, ja. Da passierte der Mord.
Nee, erzähl ich dir gleich, warum es wichtig ist. Und dann sagt er auch, pass auf, dann komm jetzt mal mit, dann geht er so aus diesem Restaurant raus und dann gehen die auf so einen weißen Wagen zu.
In Diner waren die doch.
Ja, ist ja ein Restaurant.
Ach ja.
Und dann, wenn du mich verarschen willst, dann such dir einen anderen Talk aus, aber nicht den Crime Talk, okay?
Okay.
Alles klar. Ja.
Ich sabotiere nicht mehr.
Okay, und dann gehen die zu diesem Wagen von diesem Jack, diesem Typen, und da sitzt dann noch sein Neffe drin. Der ist so 16 und also ein junger Kerl, und der fährt das Auto. Und der so, pass auf, wir fahren jetzt zu diesem Landstück, wo du wohnen wirst. Stell mal deinen Trailer hier ab, komm mit uns. Und dann fahren die so los und dann fahren die so über diese Farmländer und so, und der ist schon total glücklich und denkt, wunderschön, dass er da bald hier so wohnen kann und so. Und dann meint er, dieser Jack so, pass auf, ich brauche noch unbedingt ein paar Werkzeuge, weil da hinten ist so ein Baum umgefallen, den müssen wir von der Straße kriegen. Und diese Werkzeuge sind in so einer Hütte, da müssen wir nochmal hier kurz anhalten in dieses Waldstück. Und dann hält er den Wagen an, der Neffe bleibt am Steuer und dieser Jack, also der Typ, der ihm diesen Job angeboten hat, der geht dann halt mit diesem Scott Davis in den Wald rein. Und dieser Davis denkt sich überhaupt nicht dabei. Der so, ja, jetzt gehen wir zu dieser Hütte und holen Werkzeug. Und dann gehen die so weiter und dann sagt er, dieser Davis, ja, hier, dann sagt er so, guck mal, da hinten, da hatte ich letztens einen Hirsch geschossen und so. Hier gibt's Wild und nicht, dass hier schon wieder so einer vorbeikommt. Ich nehme mal lieber meine Pistole mit. Und da denkt er schon so, der hat so ein bisschen Ahnung von Jagd und denkt so, das ist irgendwie komisch, weil so Wildhirsche, die kommen normalerweise gar nicht auf Lichtungen, sondern die bleiben immer im Wald. Dann kommt so ein erster Zweifel, aber der denkt sich so, na, keine Ahnung, ich gehe einfach weiter. Und dann geht er so weiter und dann gehen die weiter durch den Wald und irgendwann meint der Typ so, dieser Jack so, irgendwie habe ich mich verirrt, ich finde nicht mehr den Weg, diese Hütte ist nicht mehr hier, ne? Und der ist schon so irgendwie komisch, dass der da jetzt die Hütte nicht findet. Und dann hat er schon wieder so ein bisschen Zweifel. Und weil er denkt, eigentlich hätte der dann auf den Weg kennen
müssen. Sollte er sich plötzlich so ein Hirschkostüm anziehen, das kam mir dann noch komischer vor.
Nein.
Hier stimmt was nicht.
Nee, und dann meint er so, pass auf, wir müssen wieder zurückgehen. Und dann drehen die sich hier um und dann geht plötzlich der Typ, also dieser Scott Davis, vor dem Jack.
Hm? Ja.
Und dann hört er hinter sich wieder so eine Pistole durchspannt.
Mhm.
Und hört das so knacken, dreht sich um und sieht, wie er die Pistole auf ihn richtet. Und in dem Moment klemmt die so ein bisschen. Und dann wirft er sich so zur Seite und hält so die Arme vor sein Gesicht. Und dann schießt er so ihm erst vorbei und beim zweiten Schuss schießt er ihm so in den Ellenbogen. Mhm. Und schießt den Knochen kaputt. Und dann ist er aber nur der Arm verletzt und er schafft es, in den Wald zu flüchten und sich in so ein Versteck zu verschanzen. Und dann sucht dieser Jack den noch so stundenlang und läuft immer da so durch den Wald und der hört den auch so, wie der dann so da so rumschleicht und das Knacken der Äste und so. Und er liegt mit einem total kaputten, zerschossenen Arm in diesem Versteck und er verliert das Bewusstsein teilweise und denkt schon so, er schafft das nicht und so, aber irgendwann entfernen sich diese Schritte.
Mhm.
Und nach 8 Stunden in diesem Versteck, die ganze Nacht quasi, wird er dann irgendwann, traut er sich aus dem Versteck raus, flüchtet aus diesem Wald und läuft zu einer Farm, klopft an der Türe und sagt, ey, ich wurde angeschossen und bitte rufen Sie die Polizei.
Und dieser andere Typ macht dann auf.
Nee, das wäre natürlich, das wäre jetzt in einem Film so. Aber wir sind hier in der Realität.
Ja, okay.
Und dann macht ihm der Typ so, dieser Farmer auf und ruft die Polizei. Und der Polizist hört sich diese Story an und denkt irgendwie so,
Glaube ich nicht.
Hört sich irgendwie alles komisch an. Und denkt sogar noch, er wäre selber so ein Krimineller, der sich irgendwie so versucht, so rauszureden oder so. Aber, also der Polizist dann erzählt er auch so, dann geht er den Sachen so nach, so, ja, was hat er denn erzählt? Ja, hier wäre so eine 278 Hektar große Farm, auf die ich aufpassen müsste. Und das stimmt alles nicht. Ne? Das ist alles irgendwelche Fakten, die überhaupt nicht passen. Und irgendwann fährt er aber zu diesem Trailer mit dem Polizisten und der steht da. Und dann denkt der Polizist so, na, vielleicht ist doch was an der Geschichte dran. Und dann passiert aber erstmal nichts, weil die überhaupt nicht wissen, wer das war und was da passiert ist.
Moment, wer ist jetzt zu dem hingefahren? Der Polizist mit dem
Angeschossenen? Der Polizist ist mit diesem Angeschossenen an diesem Trailer vorbeigefahren, den er, also wo seine eigene Harley drin war.
Nur vorbeigefahren?
Ja, die haben sich den angeguckt und hat dann gesehen, okay, das stimmt, was der erzählt hat.
Und der andere Typ stand da auch?
Nein, der andere Typ stand natürlich nicht da. Die waren weg, verschwunden. Und keiner weiß, wer das war. Und es gibt auch keinen Jack irgendwie in dieser Gemeinde oder sonst wo, auf den die Beschreibung passen würde.
Ach, der hatte gar keine Farm, dieser andere Typ.
Natürlich nicht. Das war alles nur, das war im Grunde genommen so eine Zeitungsanzeige, womit die halt so Leute, die in so einer, ja, in so einer Lebenskrise stecken, dahin locken und denen den amerikanischen Traum versprechen. Und dann natürlich.
Vielleicht auch so Leute, die keiner vermisst.
Genau, das war der Punkt. Das sind alles so Leute, das hat er vorher auch so immer so
abgeklärt. Landstreicher oder
so. Genau, das hat er vorher immer abgeklärt in diesen Gesprächen im Diner und vorher noch in den Telefongesprächen. Also der hat das bei vielen, vielen Leuten, stellt sich nachher heraus, versucht. Und sobald einer erzählt hat, ja, er hätte einen Schwager bei der Marine oder irgendwie eine Tante oder so, wenn so Sachen fielen und zu denen habe ich guten Kontakt und so, hat er denen direkt gesagt, ja, tut mir leid, der Job ist vergeben.
Also Schwager bei der Marine ging nicht?
Nee, weil das war zu, der ist zu gefährlich. Der hat sich bewusst Leute rausgesucht, die ganz klar gesagt haben, ich bin total alleine.
Ich kenne niemanden von der Army oder von der Marine.
Ich bin Alki, meine letzte Chance, bitte gib mir den Job. Und also der hat sich so richtig so diese einsamen Typen rausgesucht. Und der hat auch bewusst sich Weiße rausgepickt, weil er gesagt hat, das hat er nachher als er verhört wurde, vor Gericht auch rausgesagt. Also nicht er selber, er hat alles geleugnet, aber dieser Neffe, der hat ja nachher alles erzählt. Er hat bewusst gesagt, nee, wir haben uns auch auf Weiße konzentriert, auf weiße Amerikaner, weil die Schwarzen immer in so besseren Familienverbünden sind. Also die sind.
Die werden schneller vermisst.
Genau, die werden schneller vermisst und das wird zu kompliziert. Ah, okay. Und das war so auch einer der Gründe. Deshalb habe ich das gerade eben nur erwähnt.
Also sie wollten den typischen weißen Versager oder genau, sowas.
Genau, sowas in der Art. Ja, und was heißt Versager? Einfach einer, der.
Einer in der Midlife-Crisis.
Der alleine ist. Einer, der keine Spuren hinterlässt.
Ah, ja, okay. Hm?
Und dann irgendwann, wenig später, das war sogar eine Woche davor. Jetzt muss man zeitlich zurückspringen. Eine Woche davor hatte der so eine Anzeige wieder gestartet oder schon mal gestartet.
In so einer Zeitung?
Nee, im Internet hat er das gemacht, in so einem Jobportal.
Ja.
Und hatte diese Anzeige schon mal geschaltet. Und auch wieder ist einer darauf angesprungen, der in so einer Lebenskrise war und irgendwie seine Frau hat ihn verlassen und der hat schon irgendwie im Kofferraum geschlafen und so. Ist dann da hingefahren, hat sich mit dem verabredet, genau dasselbe Prozedere, hat sich erst mit dem in den Diner gesetzt, in dieses Restaurant, alles durchgequatscht und ist dann mit dem losgefahren, hat ihn in dieses Waldstück gelockt und erschossen. Und dann hat er sich zusammen mit seinem Komplizen, das war immer dieser Neffe, der im Auto saß, sich die Sachen gekrallt, die der mitgebracht hat. Und das war die Idee dahinter. Die haben diese Leute umgebracht, um sich diese Sachen unter den Nagel zu reißen. Aber dieser Typ, den der umgebracht hatte vorher, der hatte eine Schwester. Und er hatte der Schwester gesagt, pass auf, wenn ich morgen den Job habe, melde ich mich sofort telefonisch bei dir. Hat sich aber nie gemeldet. Und das war für die alles sehr, sehr merkwürdig, weil er eigentlich sehr, sehr sehr guten Kontakt zu der Schwester hatte und die fast jeden Tag telefoniert
hat. Er hätte sich doch melden können.
Er wurde ja umgebracht.
Ach so, der.
Ja, der davor auch. Ja. Der davor wurde umgebracht. Mhm. Bei dem hat das nicht geklappt, die Flucht. Und dann hat die Schwester, wurde die irgendwie so besorgt und dachte so, das kann nicht sein. Normalerweise würde er sich melden und der hat sich schon seit Wochen jetzt nicht gemeldet. Und dann hat die irgendwann die hat immer die Zeitungen durchsucht und geguckt, ist da was in diesem Ort, hat teilweise Verkehrsmeldungen durchgelesen und geguckt, hier ist ein Unfall, da ist ein Mann gestorben, kurz aufgeschreckt und gesagt, ist er das vielleicht, aber da traf die Beschreibung da nicht drauf zu, bis sie irgendwann in der Lokalzeitung gelesen hat, Mann wurde angeschossen von potenziellen Arbeitgeber und ihm wurde mit einem Jobangebot wurde in ein Waldstück gelockt. Ihm wurde ein Job versprochen, dass er eine Farm mit 278 Hektar betreuen solle. Und das, genau diese Beschreibung wurde ihr plötzlich, ging ihr ein Licht auf, und genau das hatte ihr Bruder auch erzählt. Und dann war ihr klar, ey, krass. Verstehst du, was ich sage?
Nee, wieso denn ihr Bruder? Wer ist jetzt diese Frau?
Diese Frau ist die Schwester von dem Mann, der umgebracht wurde. Von dem,
ja, genau.
Das ist so kompliziert, oder? Also dieser Mann wurde ja, dieser Mörder, der hat ja immer wieder so Leute über diese Jobangebote zu sich dahin gelockt, ne?
Und wie viele hat er denn umgebracht?
Ganz viele.
Ja?
Also nachher hat sich rausgestellt, der war ein Serienkiller. Der hat das wochenlang gemacht und hat immer weiter...
wochenlang?
Naja, also, oder monatelang gemacht. Also der hatte wohl mehrere Leute umgebracht, wahrscheinlich... ich glaube, so 4 Morde wurden ihm nachgewiesen, aber es waren wahrscheinlich auch noch viel mehr. Mhm. Also es war ein Serienkiller.
Okay.
Und es war in der amerikanischen Geschichte ein ganz besonderer Fall, weil normalerweise sind Serienkiller, haben es immer abgesehen auf so, Leute wie...
Triebtäter oder Befriedigung.
Ja, irgendwie sowas. Oder auch einfach so Randgruppen, ne? So Prostituierte oder... Ja. Aber diesmal
ist auch eine Randgruppe. Diese Aussteiger.
Nee, eigentlich gerade nicht, weil es sind so dieser typische, ich sag mal, middle-aged Amerikaner, der normalerweise so Working Class im Leben steht und von seiner Hände Arbeit lebt. Und sowas ist normalerweise nicht die Zielgruppe eines Serienkillers. Ja, ja. Also normalerweise sind das irgendwie, Frauen oder Prostituierte oder sowas. Und das war deshalb...
Sind doch auch Frauen.
Ja, aber... du weißt schon, was ich meine.
Ja, ich weiß, was du sagen willst.
Halt einfach Leute, die im Grunde genommen aus der Sicht des Täters schwächer sind.
Ja.
Dass er die besser als Opfer umbringen kann.
Aber es ging ihm ja um was anderes.
Genau, es ging ihm darum, dass er diese Leute dahin lockte und dann die Habseligkeiten, die sie mitgebracht haben, sich unter den Nagel riss. Und das Absurde war, da war ja nichts drin. Die haben da so einen Trailer mitgebracht und da waren da ein paar Sachen drin. Ja. Und die haben das nachher auch beschrieben. Teilweise haben die nicht mehr als $1,000 dafür bekommen, was da drin war.
Mhm.
Und dann hat dieser Typ einfach gesagt, dieser Mörder, dieser Jack, der Neffe hat nachher alles
abgestanden. War das wirklich sein Neffe?
Ja, nee, es war eigentlich nicht sein Neffe, sondern es war der Sohn von einem Freund von ihm, der aufgrund seiner Alkoholsucht sich nicht mehr um den kümmern konnte, und hat er sich um ihn gekümmert und war so eine Art Vaterersatz für den.
Mhm.
Und der hat nachher ausgesagt, dass die so wenig Geld damit verdient haben, mit diesen Gegenständen, dass der dann gesagt hätte, ja, dann müssen wir einfach noch mehr umbringen, damit wir noch mehr, wenn so viel ins Netz kommen, dann kriegen wir halt eine Menge zusammen und dann lohnt sich das alles. Also das muss man sich mal vorstellen. Ja. Ne? Und aber ganz kurz nochmal zurück zur Abfolge. Und diese Frau hat dann tatsächlich gesagt, hat dann bei der Polizei angerufen und hat gesagt, genau das hat mein Bruder auch
gesagt.
Mhm. Dieses Jobangebot stimmt überein mit dem, was ihr Zeuge da erzählt hat, derjenige, der angeschossen wurde. Und dann hat die Polizei endlich, das eingeschlagen wie eine Bombe im Revier, dann hat die gemerkt, so, ey, guck mal, da sind ja noch mehr, die davon betroffen sind und die Opfer wurden von dieser Masche.
Und wo waren dann die Leichen?
Und dann sind die wirklich dem Fall auch ernsthaft nachgegangen. Vorher haben die nämlich gedacht, der Typ würde eigentlich nur Scheiße erzählen.
Ja, und der kaputte Ellbogen mit der Kugel drin.
Ja, die dachten, das wäre vielleicht ein Kleinkrimineller, der selber versucht hat, einen Raub zu begehen. Und dem man nicht geglaubt hat. Es war ja auch so ein kauziger Typ, der
trotzdem.
Ja, aber also erst dann haben die das FBI auch eingeschaltet, weil es dann hieß, hier geht's um Serienmord. Und dann haben die ganz schnell diesen Typen gefunden über diese Kamera von dem Restaurant. Mhm. Auf die Idee hätten sie natürlich vorher
kommen. Wo der jede Woche drin sitzt.
Genau. Und wo der jede Woche sein neues Opfer reinholt und mit dem.
Aber die Leute, die in dem Restaurant arbeiten, die müssen sich auch gedacht haben, hier alle paar Tage sitzt er hier mit irgendeinem.
Naja, alle paar Tage, alle 3 Wochen oder so, saß der mal. Das fällt jetzt nicht besonders
fällt nicht auf.
Nee. Und dann über die Kamera wussten die dann, wer das ist. Und dann haben die noch über die Internetadresse, wo der dieses Jobangebot ins Netz gestellt hat, haben die seine IP-Adresse rausbekommen und haben den dann ganz schnell gekriegt. Und dann haben die den auch verhört. Und der hat alles geleugnet, aber dieser Neffe, dem haben die straffrei oder verminderte Strafumstände versprochen. Und der hat dann geredet und alles erzählt. Mhm. Wie die diesen Serienmord
und das Urteil
geplant haben. Urteil, Todesstrafe, Giftspritze.
Wurde vollzogen schon?
Wurde vollzogen.
Welcher Bundesstaat? Ohio oder was?
Ja, ich glaube Ohio. Ja. Wurde vollzogen und bei der letzten Anhörung waren nur Journalisten vor Ort und betroffene Opfer und eigentlich war nur einer dabei, wo man sagen kann, die sich vielleicht auch von ihm verabschieden wollte und das war seine Mutter.
Ja, ja.
Ansonsten.
Die Giftspritze ist ja auch immer sehr umstritten. Eine umstrittene Hinrichtungsmethode. Also Todesstrafe ist sowieso umstritten, aber ich würde sagen, in Deutschland ist es nicht umstritten, sondern ganz klar, dass es die nicht geben kann und nicht geben darf.
Ja.
Aber selbst in den USA ist das eine Diskussion. Es gibt ja auch Bundesstaaten, die setzen das aus.
Ja.
Oder die wollen einen anderen Wirkstoff haben, weil das ist ja nicht ausgeschlossen, dass man dann da sehr starke Schmerzen hat. Und es ist wohl auch gegen die, wie nennt man das?
Gegen die Würde.
Gegen die Menschenrechte, jemanden ungewöhnlich und selbst das US-Recht sieht das nicht vor, dass einer mehr leiden muss, als es nötig ist.
Aber wenn du einen staatlich umbringst, sage ich jetzt mal, egal womit, dann ist es immer mit Leiden verbunden. Also im Grunde genommen ist die Todesstrafe das Problem.
Ja,
darüber müsste man eigentlich diskutieren.
Nee, da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Das ist klar, dass es das. Die in den USA müssen darüber diskutieren,
ja,
das stimmt. Aber weil du Giftspritze erwähnt hast, da gab es auch Fälle, wo man, was weiß ich, mehrere
Ansätze.
Ansätze und das, was eine halbe Stunde oder so gedauert hat. Hm. Es gibt ja dann auch den elektrischen Stuhl und die Gaskammer.
Ja, aber da funktioniert das auch nicht immer perfekt, oder?
Nee, natürlich funktioniert das nicht immer perfekt. Aber das sind, glaube ich, die drei einzigen Todes.
Es ist auch so, dass die, es ist ja teilweise so in Amerika, das habe ich jetzt auch neulich mal gelesen, dass dieses Gift, was die dafür benutzen, für die Giftspritze, das stellt, ich glaube, sogar ein deutsches Unternehmen her. Und aus genau diesen Gründen, weil die das ethisch nicht mehr vertreten können, liefern die diesen Stoff nicht mehr. Und so, dass die Amerikaner auf schlechtere Substanzen zurückgreifen müssen, die nicht so gut wirken. Und deshalb und darum sind diese Giftspritzenurteile so problematisch, weil die genau das aus dem Grund teilweise so lange diesen Todeskampf haben.
Das lähmt die Atmung, funktioniert. Dieses Gift. Ne? Fragt man sich auch, warum gibt es da nicht was irgendwie schnell wirkt?
Ich verstehe das auch nicht.
Skorpiongift oder so.
Ich verstehe das auch nicht. Es gibt doch mittlerweile, es war doch jetzt neulich riesengroß in der Presse, dass mittlerweile Leute, die schwer krank sind, sich selbst umbringen können mit einer Substanz. Ja, so. Und in der
Sterbehilfe meinst du?
Genau, Sterbehilfe. Und in der Schweiz wird das ja schon praktiziert.
Ja.
Und diese Leute leiden doch auch nicht. Die schlafen doch friedlich ein. Wieso kann man das nicht mit Strafgefangenen machen?
Tja.
Das verstehe ich nicht.
Ich kenne mich wirklich nicht mit aus.
Dann könnte man denen doch diese Pille geben, dass die friedlich einschlafen.
Also das sind ja immer so irgendwelche, die haben eine Infusion und haben dann da so unterschiedliche, das sieht aus wie so Reagenzgläser. So
du meinst jetzt bei der Verurteilung?
Ja, so kenne ich das, wenn ich das mal in einer Doku oder in einem Film gesehen habe. Und dann laufen diese Flüssigkeiten dann da irgendwie rein. Und eine Flüssigkeit beinhaltet dann das Gift.
Mhm.
Und einer drückt dann irgendwie auf so einen Knopf und dann weiß man dann nicht, in welchem Röhrchen ist das jetzt drin. Und alle laufen so unterschiedlich ab und irgendwie.
Ach so, das ist damit derjenige, der das quasi steuert, nicht der einzige Verursacher
sowas.
Ist, oder was? Ehrlich?
Ja.
Ach so, okay, das wusste ich
aber nicht. Trotzdem stellt sich die Frage, warum nehmen die nicht was, wo man sanft einfach einschläft und nicht
draufwacht? Ja, eben, das verstehe ich nicht.
Ja. Aber ich glaube, es ist auch was anderes, wenn man jetzt todsterbenskrank ist und man macht mit Schmerzmitteln quasi irgendwie eine Überdosis.
Ja.
Das geht, glaube ich, leichter als jemanden,
der so noch total lebendig der noch bei vollen Kräften ist und so. Ne? Sind ja teilweise irgendwie 30-jährige Männer, die mitten im Leben stehen und total durchtrainiert sind.
Ja, mitten im Leben stehen die nicht mehr.
Ja, okay, aber mitten im Knast. Mit einem Knast stehen. Und
der sitzt in der Todeszelle, ja, okay. Steht aber mitten im Leben.
Ja. Okay, das war jetzt echt komplett.
Ich weiß aber, was du meinst. Es war
komplett deplatziert.
Die sind eigentlich nicht
am Ende. Aber du weißt, was ich meine. Die sind einfach noch bei Kräften und wahrscheinlich auch noch total durchtrainiert und bester Gesundheit. Ich sag's mal so, bester Gesundheit. Aber wie gesagt, ja, aber ganz kurz nur zu diesem Fall. Also, es war wirklich für die amerikanische, in der amerikanischen Kriminalgeschichte war das was ganz Besonderes, weil eben dieser Serienkiller das erste Mal eine komplett neue Zielgruppe sich vorgeknöpft hat. Und das sagte auch viel über Amerika aus, weil eben bei der Auswahl der Opfer klar wurde, was auch über diese amerikanische Gesellschaft verraten wurde, nämlich, dass bestimmte Strukturen aufgebrochen worden sind und Arbeitslosigkeit und fehlende Perspektiven, ja, diese Postrezession.
Was?
Ja, weißt du, was ich meine?
Nein.
Dass die,
was für Strukturen?
Es gab
Postrezession.
Ja also was? Pass auf nochmal. Es gab ja eine Finanzkrise.
Ja.
Und diese Finanzkrise hat einfach unglaubliche Armut damals, 2011, verursacht. Ja, also das ging so wirklich in diese ganz normale Mittelschicht rein. Wo plötzlich normale Leute, die einen ganz normalen Job hatten, die fleißige Arbeiter waren.
Also der Typ war vorher Banker und dann kam die Finanzkrise.
Nicht Banker, aber waren fleißige Arbeiter. Das war ja genau das Problem damals in Amerika, dass diese Finanzkrise auch auf die Realwirtschaft übergegriffen ist. Und dass dann Leute, die ganz normale Arbeit nachgegangen sind, auch alle ihre Jobs verloren haben. Und das traf so diesen normalen Mittelstand. Und diese Kriminalserie sagte viel darüber aus, weil eben diese Menschen, die eigentlich normalerweise die Mitte der Gesellschaft bilden, plötzlich in so eine Randgruppe diese Randgruppe gedrängt wurden und dann leichtes Opfer von Serienkillern wurden. Verstehst du, was ich meine?
Ja.
Und deshalb war das so eine eigentlich eine sehr sehr interessante Verbrechensserie in der amerikanischen Geschichte.
Okay, die.
Und im Endeffekt auch einmalig so.
Untypische Opfer, weiße Männer.
Die eigentlich fleißige Arbeiter waren.
Ja, aber durch die Finanzkrise.
Durch die Finanzkrise dann
wirtschaftlich in prekäre Situationen kamen. Okay.
So viel zu diesem Fall.
Wie hieß der Fall? Wie kann man den nennen?
Ich würde ihn nennen: Die Farm, die keine war.
Die Farm des Todes.
Sehr gut. Nee, noch was. Das Jobangebot des Todes.
Ja, von mir aus. So, ich würde sagen, wir machen jetzt noch einen
Musik-Break.
Okay. Yeah. Ich habe einen Song mitgebracht, nicht speziell für diese Sendung.
Yeah.
Ich hatte den auch schon länger bei dir auf der Platte. Mhm. Und ich finde, dass das eine der, das ist eine sehr gute Band. Und ich frage mich eigentlich, warum ist das nicht die erfolgreichste Band der Welt? Die Band heißt Pendulum und die machen Elektromusik und die sind so gut und ich frage mich, warum stehen da nicht alle Leute drauf?
Ich kann es ja genau sagen, warum.
Warum?
Weil sie keiner kennt.
Die kommen aus England und die sind schon sehr bekannt.
Ja, ich kenne sie nicht.
Du kennst sie nicht, aber sie haben einen Namen.
Das ist wie bei unserem Podcast. Warum sind wir nicht der bekannteste Podcast Deutschlands?
Ja, weil du
weil uns keiner kennt.
Ja, genau. Und weil du keinem was davon erzählst. Wenn dich einer fragt,
daran liegt, oder
wenn,
was?
Wenn dich einer fragt, hey, mir ist so langweilig, hast du mal irgendwie so einen Tipp, was ich mir anhören könnte, dann sagst du, keine Ahnung. Fällt mir nichts ein.
Echt, sage ich das?
Ja, so ungefähr.
Hast du das schon mal so erlebt bei mir?
Ja.
Echt?
Da möchte ich aber nicht drauf näher eingehen, um dich zu schützen.
Okay.
Also jetzt hören wir dieses Lied, das heißt The Tempest, zu Deutsch Der Sturm.
Okay.
Und das ist so ein 8-Minuten-Monolith als Song und der ist einfach so enorm gut.
Ist ein Brett, ja.
Dass jeder, der dieses Lied einmal gehört hat, sich denkt, ich will den Song nochmal hören.
Okay.
Jetzt kommt er.
Zart und bitter. Die Sendung mit dem guten Nachgeschmack.
Was war das denn jetzt gerade da?
Ach, der hing da fest und ich musste ihn kurz befreien. Wie,
der Kater hing im Sofa fest?
Ja.
Mit der Kralle, oder?
Seine Kralle hing da fest und ich habe ihn kurz befreit.
Wieso hängt der denn mit der Kralle in der Couch?
Hast du doch gesehen, das kann passieren.
Echt?
Ja, ich habe ihn nur kurz befreit.
Passiert das öfter?
Nein, das passiert nicht öfter.
Ich habe das noch nie gesehen, dass eine Katze im Sofa hängen bleibt.
Oh, Katzen bleiben ständig mit ihren Krallen irgendwo hängen.
Okay.
Ja.
Hochinteressant.
Nee, ist überhaupt nicht interessant.
Du warst, okay, du findest das auch gar nicht lustig so.
Nee, weil du da direkt hier wie so ein Sensationsreporter mit deinem
RTL.
Mikro.
Ja, genau.
Ja.
Direkt da, oh, die Katze, die macht ein Geräusch. Müssen wir mal einfangen.
Ne? Genau.
Ja, das findest du nicht gut.
Wie so ein Asker, ja.
Ja, aber da ist einfach der Reporter in mir drin. Ich kann nicht anders.
Wenn du was siehst, musst du direkt.
Ich bin so trainiert. Ich bin trainiert. Ja. Ich muss, da ist, passiert was. Da kriege ich einen emotionalen Ton, da muss ich hin.
Okay, wir haben jetzt gerade eben gehört Pendulum, The Tempest, Platte von 2000.
Entschuldigung?
Platte von 2006. was war das?
Ich dachte aber auch gerade, die Katze. Die Katze so.
Platte von 2006 in Silco, ein gigantisch gutes Album, was ich nur wärmstens empfehlen kann. Drum and Bass vom Feinsten und tolle Musik und es ist großartig. Ich verstehe nicht, warum das nicht ein Meilenstein
ist. Ich fand es tatsächlich auch gut. Wir haben ja wirklich einen sehr konträren Musikgeschmack, aber den fand ich auch sehr geil.
Ja, meiner ist cool und deiner ist nichtssagend.
Das ist wieder so einfach so.
Ja, komm, mach hier Fritz Kalkbrenner rein.
Ja, das ist auch geile Musik.
Ach ja, komm.
Ja, das ist nicht alles. Jeder Geschmäcker sind unterschiedlich.
Pass auf, dass es hier nicht gleich noch ein wirkliches Crime gibt. Hier bei uns. Nein, ich lass dich.
Michael,
lass
du bist auch schon ein bisschen intolerant. Du spielst immer so den Toleranten und dann plötzlich doch intolerant.
Ich lass dir deinen bescheidenen Musikgeschmack.
Ich lass dir ja auch dein bescheidenes Heavy Metal.
Nein, deinen unambitionierten Musikgeschmack, den lass ich dir. Kannst du gerne haben. So. Jetzt machst du es dir bequem, weil du bereit bist, den dritten Fall des heutigen Abends dir anzuhören, den ich dir vortrage.
Ja.
Und zwar werde ich dich...
Es wäre geil, wenn du jetzt so ein Messer rausholst und auf mich drauf hackst. Und dann so, das war's.
Nein, ich bin friedliebend und ich würde dir nie was antun. Und ich würde auch anderen nie was antun.
Aber dann wäre unser Podcast endlich bekannt.
Also in der Regel würde ich keinem was antun. Also ich wüsste jetzt nicht, wüsste jetzt keinen, den ich hier spontan Gewalt antun würde.
Auch nicht bei mir?
Nein.
Okay.
Also, wir befinden uns in Russland.
Ja.
Im Jahr 1959. Im tiefsten Winter.
Okay.
Und zwar im Uralgebirge. Weißt du, wo das Uralgebirge ist?
So ungefähr, so unter Moskau oder so, ne?
Ja, viel weiter östlich von Moskau noch.
Ach also, so Richtung Mongolei. Oder?
Hier mitten in, dahinter ist nur noch Sibirien. Hinter dem Ural kommt Sibirien und quasi nichts mehr.
Ja.
Also das ist so die Grenze, so die eurasische Grenze, sagt man doch auch. Da ist so Europa zu Ende. Ist da Europa zu Ende an diesem
Europa
Gebirge?
Europa ist schon, ach Quatsch, Europa ist schon in...
geografisch.
Ist schon an der Donau zu Ende.
Oder geologisch, ich weiß es nicht. Mhm. Es gibt da so auch so unterschiedliche Arten der Grenzfindung. Ne, die einen sagen hier, irgendwo am Schwarzen Meer, die anderen sagen am Uralgebirge. Es ist schwieriger bei Europa und Asien zu sagen, wo da die Grenze verläuft.
Ja.
Aber... Ja, Ural ist, kann man schon nicht
Also wenn das Europa. Östlich von Moskau, dann ist das schon, Europa schon längst vorbei.
Ja,
Europa hört schon vor Moskau auf.
Ja, auf jeden Fall hört das da vor Moskau schon lange auf.
Ja.
Vielleicht ist die Erdplatte noch irgendwie dazugehörig, aber man kann jetzt da nicht mehr von Europa sprechen. Ist doch auch scheißegal jetzt, ob das jetzt. Jedenfalls ist es ganz, ganz weit weg in der absoluten
Pampa.
Abgeschiedenheit.
Ja.
Ja, die Pampa, die ist ja in Argentinien.
Oh Mann, das war jetzt einfach so dahergelabert. Jetzt geht doch nicht auf jeden Begriff ein.
Okay, sorry.
Es war irgendwo in der Pampa, also irgendwo im Niemandsland, ja.
Ich rede vom Unglück am Dyatlov-Pass.
Okay. Ist aber auch so ein Unglück, was wahrscheinlich keine Sau interessiert, weil es eh keine Sau, weil da keiner wohnt und weil sich keiner um irgendwelche Leute im Uralgebirge kümmert, oder?
Also, 10 Teilnehmer einer Wanderung, einer richtigen Expedition, die haben so eine Skiwanderung gemacht, weil das ist ja unwegsames Gelände. Das waren Studenten von irgendwelchen Hochschulen in Russland, die auch schon öfter sowas gemacht haben. Also die waren erprobt, was Wildnis anging. Die haben sich verabredet und sind dann von Jekaterinburg mit dem Zug dann auch noch bis zu so einer Endstation, wo quasi der letzte Ort war.
Ja.
Dann sind die noch über mehrere Tage bis zur letzten Station und danach kam quasi auch keine Hütte mehr.
Ja.
Die haben gesagt, wir gehen jetzt hier diese Expedition, diesen Gebirgspass, um zu dem anderen Ort, der was weiß ich wo liegt, dann da anzukommen und die wollten 2 Wochen. 2 Wochen zu Fuß wollten die gehen mit Skiern. Das ist ja schon sehr ambitioniert. Das ist ja schon ein Stück. Da geht man ja schon einige Kilometer. Mhm. Und 10 Leute haben sich.
Wie, die wollten diesen Pass 2 Wochen lang gehen oder was? Von der einen Hütte zur nächsten.
Also, die waren an der letzten Station und wollten dann diese Expedition, die hat ungefähr 3 Wochen gedauert und wollten dann woanders ankommen, in einem anderen Ort. Ja. Aber dazwischen, du musst dir mal vorstellen, wenn du 2 Wochen lang zu Fuß gehst und da nichts isst, da bist du schon in einer ganz schönen Abgeschiedenheit.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Ja. Und sehr unwegsames Gelände, absolute Wildnis. Hm. Und 10 Leute haben sich dann da getroffen. Es waren, glaube ich, 2 Frauen und 8 Männer. Und wo dann die Expedition richtig losging, wurde einer von denen leider krank. Ja. Und hat gesagt, ich gehe zurück zu der letzten Station, mir geht's nicht gut, ich komme nicht mit. Mhm. Okay, und dann haben dann die 9 anderen gesagt, alles klar, dann gehen wir alleine weiter. Und der Führer dieser Reisegruppe war ein gewisser Herr Djatlov. Und nach dem wurde auch dann dieser Pass benannt, wo die lang gegangen sind. Mhm. Und dieses Gelände, wo die da lang gegangen sind, da gab es auch noch richtige Ureinwohner. Mhm. Ureinwohner, kannst du das vorstellen?
Ja.
Das sind so, das ist so ein Volk, die nennen sich, das sind Mansen. Es gibt, in Russland, was?
Ja, wie du das sagst, Mansen.
Ja, die nennen sich
das
so.
Das hört sich an wie so ein Gebäck. Heute gibt es Mansen zum Nachtisch.
Klingt eher wie so ein Eingeweide von der Kuh, oder?
Also Pansen oder was?
Mansensuppe.
Okay, Mansen.
Ja, also
wahrscheinlich so halbe Asiaten oder so. Ne?
Ja, finno-ugurische Eingeborene sind das.
Okay.
Also es gibt 12.000 davon, die leben nomadisch. Die leben in so Zelten. Du kennst doch diese, ich weiß jetzt nicht, wie die heißen, diese.
Ja.
Auch in der Mongolei leben die auch.
Ich weiß, was du meinst.
Letztendlich sind das solche.
Aber das war 1954, du meinst 54?
59.
War das. 59. Ja. Wahrscheinlich gibt es die heute gar nicht mehr.
Doch, gibt es auch noch.
Gibt es echt?
Ja, die gibt es noch.
Ich wusste gar nicht mehr, dass es noch überhaupt noch. Naja, gut, es gibt noch ein paar Eingeborene. Ne?
Ja, indigene Völker, es gibt auch.
Aber es werden immer weniger.
In Finnland gibt es auch die Sorben zum Beispiel. Von denen schon mal gehört?
Nee.
Ja, ein paar gibt es aber noch. Es gibt in Europa.
Aber ein Handy haben die trotzdem alle, ne?
Ja, schon.
Ja.
Aber die.
Dann sind das auch keine Eingeborenen mehr.
Urvölker sind das.
Sind die nicht mehr.
Immer noch.
Sobald du ein Handy in der Hand hast, bist du kein Urvolk.
Okay.
Dann bist du verseucht.
Also diese Mansen, die hatten auf jeden Fall keine Handys.
Ja.
Und die sind, diese 9 Wanderer, die sind.
Gab es damals noch gar nicht.
Nee, 1959 gab es die noch nicht. Nee, nee, genau. Du bist. Du bist da sicher, ne?
Ja.
Ein paar Sachen weißt du auch.
Ja.
Und die sind dann halt an so einem. Durch dieses Gebiet gegangen von diesen Mansen, die da auch noch gelebt haben und haben auch Pfade von denen benutzt.
Mhm.
Und die sind dann auch an einem Berg lang gegangen. Das war bekannt als der Berg des Todes, weil da mal vor Jahrhunderten mal 9 mansische Jäger ums Leben gekommen sind unter mysteriösen Umständen.
Mhm.
Und da haben sich halt diese 9 Wanderer halt auch bewegt in diesem Gebiet.
Mhm.
Und ja, am 1. Februar hat man, ist dieser eine umgekehrt und hat gesagt, ich komme nicht mit. Und dann hätten die eigentlich so am 14. Februar ankommen müssen in dieser anderen Station, 2 Wochen später. Und die haben gesagt, wir schicken dann auch ein Telegramm, wenn wir angekommen sind. Aber keiner hat dann was von denen gehört. Und am 20. Februar haben die eine Suchaktion gestartet. Die waren auch so von so einem Verband, von so einem Skiwanderverband.
Mhm.
Und die haben dann auch gesagt, hier, wir müssen da mal gucken gehen. Und dann sind 3 Suchtrupps, auch mit so ortskundigen Jägern und so, sind dann gucken gegangen und haben dann in der Nähe von so einem Pass, wo die auch lang gegangen sind, haben die dann die Zelte von denen entdeckt.
Und dieser eine, der zurückgeblieben ist, dem ging es aber gut?
Dem ging es gut. Der war, der war nur krank und hat gesagt, ich kann die Reise nicht antreten.
Okay.
Und dann haben die nach ein paar Tagen Suche die Zelte von denen entdeckt, so mitten im Schnee.
Mhm.
Und die Zelte waren von innen aufgeschnitten mit einem Messer oder mit was Ähnlichem.
Von innen?
Von innen. Das konnte man nachvollziehen, dass das von innen aufgeschnitten wurde.
Mhm.
Und ja, dann haben die dann weiter gesucht und haben Leichen gefunden. Also erstmal an diesem Zeltplatz haben die aufgeschnittenen Zelte gefunden, Ausrüstungsgegenstände, Gegenstände, Schuhe und Kleidung und haben dann relativ kurz darauf einige von den Leichen gefunden. Und die restlichen Leichen haben die dann erst im Mai gefunden, nachdem der Schnee geschmolzen war. Und die haben festgestellt, es gibt hier Fußspuren von denen und die sind erfroren. Die eine Hälfte sind erfroren und die anderen durch stumpfe Gewalt gegen den Körper ums Leben gekommen. Alle entkleidet. Also haben die sich offenbar aus dem Zelt bewegt, unangezogen. Was hat die dazu veranlasst, das Zelt zu verlassen? Nachts waren da teilweise minus 30 Grad und die sind sehr schnell erfroren. Die anderen, die später gefunden wurden, hatten Kleider von den anderen an, quasi Kleidungsfetzen von den anderen, also sind die nochmal zu den Leichen zurückgegangen, um sich Kleider von denen anzuziehen. Man hat gefunden, dass die da eine Feuerstelle noch gemacht haben, an so einem Waldrand. Und an einem Baum waren auch so abgeknickte Äste und so in 2 Meter Höhe hat man auch Gewebespuren und Muskelspuren von denen. Von den Leuten gefunden.
Also, er macht jetzt auf mich alles überhaupt keinen Sinn.
Also sind die offenbar auch auf den Baum geflüchtet. Und
Also ich hätte jetzt gesagt, die hatten, sind verhungert und haben sich dann irgendwie angefangen, gegenseitig umzubringen. Nee, ist
Quatsch. Die hatten ihre ganze Ausrüstung, die war noch da. Mit Nahrung,
ach so, okay.
Kleidung, alle Gegenstände waren noch da. Es fehlte auch nichts. Die sind auch nicht nochmal zu dem Zeltplatz zurückgegangen. Der war verlassen und die Spuren.
Boah, ich sag jetzt, ich hoffe nur, es kommt eine Auflösung. Aber ist egal, erzähl weiter. Sag nur nichts.
Okay, die Spuren sind alle von diesem Zeltplatz weggeführt.
Ja.
Und sie sind nicht nochmal zu dem Zeltplatz zurückgegangen. Ja. Und alle waren tot.
Wie weit?
Teilweise entfernt 500 waren. Meter. Teilweise ein Kilometer.
Also die sind quasi aus dem Zelt raus.
Bis zu einem Waldrand geflohen und da erfroren.
Ja, du sagst geflohen.
Ja.
Man weiß ja nicht, was die gemacht haben.
Fluchtartig haben die ihre Lagerstätte verlassen.
Ja, aber
ohne Klamotten.
Und warum haben die Zelte von innen aufgeschlitzt?
Das ist eine große Frage. Warum haben die nicht normal verlassen? Warum haben die nicht ihre Klamotten mitgenommen? Nahrungsmittel, warum sind die nicht nochmal zurückgegangen?
Ich verstehe das nicht.
Die sind relativ dicht auch an dem Zeltplatz gewesen, aber bei diesen Temperaturen ohne Kleidung erfrierst du sehr schnell. Und andere waren sehr stark verwundet und sind dann erst
gestorben. Kalt wird das dann nachts? Minus 30
hast du gesagt? Ja, im Februar wird es teilweise bis zu minus 30 Grad. Und die Ermittler haben dann angefangen, sich das Ganze anzugucken und haben gesehen, aha, okay. Die einen sind erfroren, die anderen durch stumpfe Gewalt gegen den Kopf ums Leben gekommen.
Vielleicht war da ein wildes Tier oder so, weil du meintest, die sind auf Bäume geflohen.
Es gab keine anderen Spuren, keine Fußspuren, keine Bissspuren von irgendwelchen Tieren.
Okay.
Die hatten keine Schuhe an und keine Kleidung. Die hatten dann nochmal versucht, so eine Feuerstelle zu machen, um sich da irgendwie zu wärmen.
Ja.
Und die Erstüberlebenden hatten auch so Kleidungsfetzen von den anderen Erfrorenen angezogen.
Warum sind die nicht einfach in ihre Zelte, haben da die Kleider genommen?
Eine sehr gute Frage. Warum sind die nicht zurück zum Zeltplatz gegangen? Das weiß man nicht. Und
Anscheinend muss doch irgendwas am Zeltplatz gewesen sein, wo die gesagt haben, da gehen wir nie wieder hin.
Ja.
Darum geht's doch, oder? Das ist doch irgendwie,
teilweise,
also darauf läuft's doch hinaus.
Manchen Leichen haben auch die Augen gefehlt und die Zunge. Da weiß man aber jetzt nicht, könnte auch durch Tiere dann abhanden gekommen sein, aber es gab sonst
Wildfraß, oder?
Ja, es gab aber sonst keine anderen Bissspuren. Aber
welches Wild frisst nur Augen und
Keine Ahnung, keine Ahnung. Und es gab auch keine Hinweise auf eine Lawine. Das Zelt stand noch da, außer dass es aufgeschnitten war, aber diese Skistöcke standen noch im Schnee. Also es gab keine Lawine. Und es gab auch keine Hinweise auf Tiere, keine Fußspuren von anderen Wanderern.
Okay, und wo jetzt?
Es gibt nur Theorien, was passiert ist.
Okay.
Aufgeklärt ist nichts.
Echt?
Es ist nicht
es wurde nie aufgeklärt?
Nie aufgeklärt.
Gibt es einen Zeugen?
Nein.
Gibt es irgendeinen?
Da gibt es keine Zeugen.
Die sind alle tot?
Ja. Bis auf diesen einen, der ist aber schon vor den ganzen Ereignissen, hat der gesagt, ich fühle mich nicht gut, ich bin krank, ich gehe zurück.
Boah, der ein Schwein, oder?
Ja. Der wäre mit Sicherheit auch gestorben.
Gestorben? Ja. Bestialisch zugrunde gegangen. Ja.
Oder erfroren.
Aber was ist denn die Theorie? Also ich sag mal, meine Theorie ist, ich sag mal so, meine Theorie aus dem Bauch raus,
ja.
Da muss irgendwas gekommen sein oder gewesen sein, was so schlimm war für die, dass die nackt weggerannt sind. Ja. Also ich weiß auch nicht was,
ja.
Aber möglicherweise diese Uiguren, die da rumliefen.
Hat man auch gedacht, aber es gab keine... Weil das war in der auch in der Nähe von ihren Lagerstätten, sage ich mal. Von,
ja.
Und das war ja auch dieser, das aber keine Uiguren, das ist was anderes. Ugrisches, finno-ugrisches Volk, habe ich
okay, mir aufgeschrieben. Okay, diese Indigenen.
Ja, ne? Ja, genau.
Also da mit denen hat das nichts zu tun, oder was?
Mit denen hat das nichts zu tun.
Sicher? Gibt es nicht eine Theorie?
Nein, es gab Verdächtigungen, aber es gab keine Hinweise, keine Fußspuren.
Okay, dann ist natürlich
keine Verletzungen.
Ja, dann ist es komisch.
Die darauf
es gab, was gab es denn da irgendwelche Spuren von einem anderen Wesen?
Nein. In dem offiziellen Staatsbericht von der Staatsanwaltschaft stand auch nur drauf, es gab eine Kraft, die diese Personen nicht überwinden konnten. Gestorben durch eine Kraft, die diese Personen nicht überwinden konnten.
Und was?
Weil die nichts anderes, es wurde jetzt nochmal neu 2019 aufgerollt.
Echt?
Aber man, ja, wurde zum, 60 ja. Jahre danach wurde das nochmal aufgerollt. Aber man erwartet jetzt nicht, dass da irgendwas bei rumkommt.
Aber das ist ja so mysteriös.
Es wird noch mysteriöser.
Ja.
An der Kleidung von den Personen wurde radioaktiv kontaminiertes Material gefunden. An den Kleidungen von den Opfern.
Okay. Ach, krass. Ja. Nee, dann, okay. Dann ist das vielleicht so ein russisches Versuchsgebiet oder irgend sowas.
Das ist eine Theorie.
Erzähl mal die Theorien.
Also
was gibt's denn für Theorien?
Also es gibt verrückte Theorien, wie zum Beispiel irgendwie Russen-Yeti.
Ich meine, ganz kurz an der Stelle, wir hatten ja letztes Mal über Tschernobyl geredet. Ne?
Ja.
Und da ich hatte ja auch erzählt, dass die Leute, die in diese intensiven radioaktiven Gebiete hineingeraten, dass die so eine ganz heftige Reaktion des Körpers erleben. Ne?
Ja.
Und das kann natürlich sein, dass sie das vielleicht da erlebt haben.
Ja, vielleicht. Ja.
Und die gedacht haben, wir müssen da raus.
Aber was sagst du zum Thema Russen-Yeti?
Da fehlen die Fußspuren.
Ja, ja. Da müssten eigentlich so riesige
hört sich Fußspuren gut, ja, hört sich cool an, aber
ist eher unwahrscheinlich.
Unwahrscheinlich.
Ja. Ja
also diese Theorie gab es auch, oder was?
Ja, aber das ist jetzt keine wirkliche Theorie.
Nee.
Also die haben auch gesagt, es kann kein Tier gewesen sein, weil wo sind die Bissspuren von dem Tier? Das sind ja...
Aber die hatten doch Verletzungen, die eine Gruppe.
Ja, aber also eine Hälfte. Laut der Obduktion stumpfe Schläge gegen den Kopf.
Ja, aber wer soll die denn mit...
Entweder durch einen Sturz oder durch eine Waffe, Keule, sowas in der Richtung, oder ein Sturz, zum Beispiel in eine Schlucht oder so. Aber jetzt keine Spuren, die jetzt zum Beispiel ein sibirischer Tiger oder ein Eisbär
oder
andere Bären,
das kann natürlich,
Wölfe
hinterlassen. Ja gut, aber es kann natürlich sein, dass die irgendeiner erschlagen hat.
Genau. Das ist wahrscheinlich, dass die irgendeiner erschlagen hat.
Aber nur die eine Hälfte. Die andere ist ja erfroren.
Die anderen sind erfroren. Also es muss irgendwie eine Art Angriff gegeben haben und die anderen sind vor diesem Angriff geflohen. Aber jetzt komme ich mal zu einer anderen Theorie, die etwas plausibler klingt.
Okay.
Dass die, also es gab auch Zeugenaussagen von diesen Suchtrupps, die Tage später, die haben gesagt, wir sehen hier leuchtende Punkte am Himmel, was soll das sein? Und man vermutet, dass das eventuell Raketentests, militärische Raketentests gewesen wären.
Okay.
1959 hat man ja als Zeuge von sowas, hat man das ja noch nicht richtig interpretieren können, hat einfach gedacht, das sind irgendwelche Leuchtkugeln am Himmel und dass die auf irgendwie ein gesperrtes Militärgelände irgendwie gelangt sind und da irgendwas gesehen haben, was sie nicht sehen sollten und dann vom Militär umgebracht worden sind.
Ja, aber wie umgebracht?
Ja, so umgebracht, dass man das nicht herausfinden kann.
Weil da waren ja keine Spuren.
Also wenn die jetzt erschossen worden wären,
eben.
Ne, dann hätte man gewusst, aha, die wurden erschossen von wem. Deswegen wollten die das so aussehen lassen, als wäre das sehr mysteriös, ohne Spuren zu hinterlassen. Ja, aber es ist, klingt auch unlogisch. Dann gab es einen anderen, dass eventuell Leute von denen beim KGB gearbeitet haben und irgendeine radioaktive Substanz transportiert haben und daher auch diese Spuren und die eventuell eine Übergabe an das CIA machen wollen und dann wäre irgendwas aus dem Ruder gelaufen, in Anführungszeichen.
Ja.
Und um diese gescheiterte Übergabe zu vertuschen, wurden alle erschlagen, umgebracht oder zum Erfrieren dort zurückgelassen. Keine Ahnung. Anders konnten sich die jetzt nicht erklären, warum sind da radioaktive Spuren an der Kleidung.
Ja.
Und dann gibt es noch andere Sachen wie, war es ein Kugelblitz oder irgendwelche anderen Himmelserscheinungen wie Infraschall zum Beispiel, dass es da einen Sturm gab, der einen Infraschall erzeugt hat, der die in den Wahnsinn getrieben hat.
Das wird ja immer absurder.
Ja, genau.
Aber ich finde es echt komisch, ey. Ja. Ich denke mir mal so, wenn du jetzt wirklich derjenige gewesen wärst, der dabei gewesen wäre, die wussten es, was passiert ist. Halt nur bis zu ihrem Tod.
Ja, genau. Die haben irgendwas.
Die wissen es.
Die haben irgendwas erlebt.
Die haben
sie
was
sind
erlebt.
Ja tot. Die Spuren sind ja da.
Wahrscheinlich haben die schon, während die das erlebt haben, sich gedacht, darauf wird die Menschheit nach uns nie kommen.
Und haben dann versucht, irgendwie noch Hinweise zu geben. Wie beim Da Vinci Code.
Ja. Aber, also irgendwie, mir fällt jetzt da auch keine Lösung ein. Ich finde, das klingt als völlig absurd.
Oder hat einer da irgendwie die Nerven verloren? Oder wollte einer die vielleicht absichtlich umbringen?
Ja, aber doch, wie will denn einer gegen 14 andere?
Nee, es waren insgesamt 9 und die waren ja auch in Zelten. Wieso, wenn der...
Ja, aber was irgendwie...
Aber es gab ja auch keine Stichverletzung.
Ja, und
total
warum...
Verrückt.
Ne? Ich verstehe nicht, warum die Zelte von innen aufgeschlitzt waren.
Ja, das hätte.
Wieso konnten die nicht einen Reißverschluss aufmachen und da rausgehen?
Aber vielleicht wurde das auch erst im Nachhinein gemacht, um eine falsche Spur zu legen. Kann ja auch sein. Vielleicht wurden die unter Waffengewalt rausgezwungen, um sich dann auszuziehen und dann wurden die erschlagen.
Ja, aber dann müssen.
Aber wo sind die Spuren?
Wo sind die Spuren von denjenigen, diese. Aber konnte man überhaupt die Spuren so unterscheiden? Wenn dann 9 Leute rumrennen, sieht man da, da war jetzt noch.
Schwierig.
Also irgendwie.
Also.
Oder die Ermittler, die das ermittelt haben, waren auch gekauft.
Von wem? KGB.
Ja, zum Beispiel.
Vielleicht.
Dass man die gesagt haben, tut mal so, als würdet ihr was ermitteln und.
Also der Fall ist aber neu aufgerollt.
Ja. Ne? Okay.
Und vielleicht werden wir hier auch noch mal erneut darüber berichten. Aber du glaubst nicht, dass es ein Kugelblitz war oder sowas? Oder
ich glaube nicht,
atmosphärische Erscheinungen.
Kugelblitz bringt nicht 9 Leute um.
Oder, aber wieso nicht?
Vielleicht 2. Ja,
Kugelblitz ist auch so ein mysterisches
Ding. Ja, das gibt es wirklich.
Das gibt es, ja.
Ja, aber die sind nicht so groß. Das sind so, die gibt es wirklich, ne?
Es gibt Kugelblitze, die rollen dann so über das Land.
Ja, die schweben so durch den Raum.
Ja.
Aber ich glaube, die sind auch nur ganz kurzweilig, ne?
Ja.
Die sind nur irgendwie so ein paar Sekunden, oder?
Es gibt auch keine richtigen Aufnahmen davon. Es gibt nur so, ich glaube, es gibt auch so Elmsfeuer, wurde das früher genannt, weil das auch gerne auf Schiffen hat sich das so am Mast gebildet.
Ja.
Weil, ich weiß nicht warum, wie das
wie Feuer oder
physikalisch,
was?
Das haben die so genannt,
weil
die sich das nicht erklären konnten, die Seeleute.
Ja.
Ich weiß auch nicht, wie das physikalisch abläuft, aber irgendwie gab es dann so statische Aufladungen und am Mast hat sich dann so wie so eine leuchtende Kugel gebildet. Ist ja total verrückt.
Ne? Ja, Wahnsinn.
Ja. Und eine Theorie, ja, aber es gibt hunderte Theorien und eine davon.
Der Kugelblitz.
Kugelblitz.
Also echt mysteriös, aber ich finde es schade, du hast 2 Fälle heute geliefert.
Ohne Auflösung.
Ohne Auflösung, das raubt mich um den Verstand.
Ja.
Du machst mich wahnsinnig.
Aber vielleicht.
Ich gehe jetzt wahnsinnig hier raus.
Kannst du ja was dazu beitragen, um diese Fälle zu lösen. Kennst du übrigens Kommissar Kugelblitz? Das war so eine Kinderbuchreihe, die ich früher gelesen habe. Und dann gab es dann immer so die Frage am Ende und dann musste man das mit so einer roten Folie, musste man die Lösungs... Ja. Also musst du das Buch umdrehen, dann die rote Folie draufhalten und dann hat man die Lösung quasi, konnte man dann lesen.
Das Buch kenne ich nicht, aber ich kenne das mit diesem roten Filter, dass man dann einen Satz lesen kann.
Fand ich toll, diese Bücher. Das war dann Kommissar Kugelblitz und die weiße Katze oder Kommissar Kugelblitz und die rote Socke.
Ja.
Und das waren noch Fälle, das war immer nur so, da wurde mal eine Handtasche geklaut.
Bei Kommissar Kugelblitz und die rote Socke ging es dann um so einen Kommunisten? Oder, es ging wirklich um eine rote Socke.
Ich glaube, es ging um einen Koch, der hatte eine rote Socke in seinem Topf gefunden.
Ach so, okay.
Und man musste dann, wer war das?
Okay, es ging
wer hat hier mein Gericht sabotiert?
Verstehe.
Ich glaube, so waren die
Fälle. Also es ging nicht wirklich um so einen Kommunisten, der irgendwie,
weiß ich. Es war auch keine Kampagne, keine rote Sockenkampagne von der CDU.
Okay. Ja, Micha, das war ein wunderschöner Fall und ich würde sagen, ich weiß jetzt nicht.
Nee, es war ein grauenvoller Fall.
Es war wirklich ich hatte ein bisschen Gänsehaut, muss ich ehrlich sagen, weil es ist auch schon sehr spät jetzt.
Ja.
Ich glaube, wir haben jetzt schon kurz vor 12, kurz vor Geisterstunde und es ist, also wenn man sich wirklich so gedanklich in diese Situation reinversetzt, da, ich hatte dir auch schon mal erzählt, ich war ja auch mal auf so einer Wanderung in so eine abgeschiedene Hütte in den Alpen. Habe ich dir doch mal erzählt.
Lawinengefahr.
Oder? Genau, bei Lawinengefahr. Und dann sind vor uns eine Woche vorher Leute genau da an dieser Alpenhütte, die komplett irgendwo im Nichts war, wo kein Strom war, wo kein Telefon war, wo noch nicht mal Handynetz war. Genau da an dieser Alpenhütte gab es so einen Abhang. Und da waren zwei Wochen vorher zwei Leute abgestürzt, im Schnee verschüttet und die lagen noch da. Weil das zu aufwendig war, die zu suchen, wollten die bis zum Frühjahr warten, bis das wegtaut. Und dann waren wir an dieser Alpenhütte.
Da kann man auch keine Wanderung dann machen.
Ja, das war echt so spooky.
Hätte ich auch nicht gemacht.
Ja, und wir haben dann da in dieser Alpenhütte übernachtet und es war total die völlige Einsamkeit und Dunkelheit. Und wir wussten halt, irgendwo da hinten liegen zwei Leichen. Ne?
Ja.
Das war schon irgendwie komisch.
Ja.
Ich meine, das ist jetzt nichts Besonderes. Es gibt Leute, die leben neben einem Friedhof. Ja, da liegen viel mehr Leichen als zwei. Ja, nee, also das
ist. Ja, aber die sind wirklich tot und wurden beerdigt.
Ja, die waren auch tot.
Ja.
Auf jeden Fall.
Aber die wurden zwar auch beerdigt, aber das war.
Ja, aber man wusste noch nicht, wo die liegen und so. Und das Krasse war.
Das kann ich nachvollziehen.
Das war ja so eine Hütte, das war so eine Notfallhütte, weißt du? So irgendwo in so einer Schlucht. Und dann war es so nachts und wir lagen in unseren Betten und es war ganz still und man hörte eigentlich, ich glaube, da gibt es ja auch kaum Vögel und so. Und es war wirklich sehr, sehr still und plötzlich hörten wir draußen Schritte.
Okay.
Und die Schritte wurden lauter und wir haben Angst bekommen.
Und was war's?
Es war ein Wanderer, der nachts, also in der Abenddämmerung, es war schon fast nachts. Zu dieser Hütte ging, um da zu übernachten.
Aber ihr wart doch da.
Und dieser Typ war so ganz merkwürdig. Es war so ein Bergautist, nenne ich den mal. Der hat kaum geredet, war so grummelig. Und also es war schon alles. Ich dachte auch so, boah, wenn der jetzt irgendwie uns hier alle umbringt in der Hütte und so. Also es war schon alles ganz merkwürdig. Und es ist nichts passiert, aber es war unheimlich.
Ja, du bist ja jetzt hier.
Ich bin hier, ja.
Zum Glück. Und wir sind auch weiterhin für euch hier.
Ja.
Das war jetzt unsere 6. Crime-Folge mit 3 ungewöhnlichen Fällen. Und ich hoffe, ihr könnt gut schlafen und lest nach darüber, über diese Fälle. Es gab sie wirklich, wir haben sie uns nicht ausgedacht.
Ja.
Und wir hören uns auch bald wieder zu einer neuen Folge.
Und ich muss diesmal nicht das Outro suchen, denn
wir schneiden das
Outro diesmal am Ende rein. Ansonsten würden wir jetzt noch 6 Minuten dranhängen.
Okay, also auf Wiedersehen.
Habt euch wohl. Ciao.
Zart und bitter.
Zart und bitter.
Und bitter.